Ja, wenn man das einfach dann spontan, sag ich mal, so einfach.
On the fly.
Freischnauze. Wunderbar, gut. Hast du noch was, bevor wir loslegen?
Nö.
Ich wette, wir kriegen locker noch das Kenny Golladay in die Folge rein. Zu den Giants wahrscheinlich. Schauen wir.
Ja, also sieht's ja gerade aus. Ich bin gespannt, was mit Hudson passiert, aber das ist ja wieder ein anderes Thema.
Ja, fangen wir einfach an. Miami's got the confidence, the greatest football team. We take the ball from goal to goal like no one's ever seen. We're in the air, we're on the ground, we're always in control. And when you say Miami, you're talking Super Bowl. Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die, ich glaube, noch ein bisschen im Winterschlaf steckt. Das sage ich am Mittwoch um 20.41 Uhr. Wow, wir nehmen gleich in den Start der Free Agency auf. Oh mein Gott, das wird wild. Aber wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es natürlich, ich mache das hier nicht ganz alleine, sondern ich habe heute den Micho wieder mit dabei. Moin Micho!
Ja, hallo, hallo, hallo.
Und Tobi ist jetzt nicht mit dabei. Tobi kommt in Stunde 2 dazu und da ist Micho dann weg, weil wir werden das an zwei verschiedenen Tagen aufnehmen. Heute am Mittwoch, wie ich schon sagte, wir haben jetzt 20.41 Uhr. Das heißt, um 21 Uhr in 20 Minuten beginnt das neue Jahr der NFL-Saison und morgen Abend werde ich dann nochmal mit Tobias aufnehmen und schauen wir mal. Das wird auf jeden Fall ein großer Spaß.
Ja, es wird ein großer Spaß, weil dazu muss ich von vornherein sagen, also Rico und Tobias kriegen sich die ganze Zeit in die Haare und ich hätte nicht gedacht, dass ich in unserer Dreiecksbeziehung hier einmal das ausgleichende Element bin. Die Stimme der Vernunft sozusagen. Hätte ich echt nicht gedacht.
Aber bevor wir jetzt hier in den Deep Talk einsteigen, möchte ich einmal ein ganz großes Dankeschön loswerden und zwar an Alexander, der uns mit der TD Subscription über Patreon unterstützt. Einmal danke dafür und dann noch einmal an ein großes Dankeschön. Jetzt wusste ich nicht genau, welches Wort ich wann wohin setzen will, aber auf jeden Fall ein sehr großes Dankeschön auch an Sebastian, der uns mit der Zach Thomas Subscription unterstützt. Danke Leute dafür, das hilft uns in jedem Fall sehr, sehr weiter. Und ja, das als Dank voraus. So, und nach dem Dank kommen die Nackenschläge für unser Front Office. Nein, so wild ist es jetzt gerade noch nicht. Ich kriege hier 10.000, also ich bin hier gleichzeitig auf Twitter unterwegs. Deswegen kann es manchmal sein, dass ich ein bisschen verwirrt bin. Aber nichtsdestotrotz haben wir schon ein paar Deals jetzt drin. Ja, Micho, worüber willst du zuerst sprechen?
Ja, ich würde mal sagen, reden wir über das, was vergleichsweise langweilig war, ne, über unsere Signings. Ja, oder gut, unsere Nicht-Signings, könnte man natürlich auch direkt schon reden.
Gut, also, ja, ich sag mal, also ich würde sagen, Vince Beagle haben wir verlängert fürs Veteran Minimum. Ich glaube, der verdient maximal 1,1 Millionen. Base Salary sind 900 irgendwas 1000. Das war zumindest schon mal ein sehr, sehr guter Deal. Bevor das losgegangen ist, haben wir Michael Polardi, den Panther der Carolina Panthers, unter Vertrag genommen. Witzigerweise haben wir letzte Woche ja noch, bevor wir das wussten, über Matt Hawk gesprochen und gesagt haben, so okay, der wird halt auch Free Agent. Und er ist tatsächlich auch Free Agent geworden, aber hat schon wieder ein neues Team gefunden, und zwar die Buffalo Bills.
Ich wollte gerade sagen, hoffentlich ist er gegen uns jetzt nicht übermotiviert.
Ja gut, soll er das Ding aus dem Stadion prügeln?
Ja gut. Touchback ist Touchback. Naja, aber wenn das jedes Mal an die Ein-Yard-Linie nagelt, würde mir das auch nicht passen. Field-Position ist zwar nicht mehr das, was sie früher mal war, aber ein Panther ist immer noch wichtig. Und naja, man wird sehen. Ich weiß nicht, ob wir uns wirklich verbessert haben, aber Matt Hawk war halt immer inkonstant. Der hatte hervorragende Spiele, der hatte Spiele, wo der unterdurchschnittlich war. Mit unserem neuen Panther ist es aber so ähnlich, wobei er zwischen den Schwankungen längere Pausen gehabt hat. Aber war jetzt auch nicht ein Ausbund an Konstanz, ne?
Ja, gut, aber so ein Panther, das hast du halt mal. Ich meine, selbst die besten Panther im im Game und auch die besten Kicker im Game haben ja mal Jahre, wo es nicht so läuft. Auf jeden Fall hat Matt Hawk einen 3-Jahres-Vertrag für 5,457 Millionen unterschrieben. Garantiert sind 2,25 Millionen. At Signing und totale Garantien hat er 3,25 Millionen. Auch hier ist wieder, Micho und ich kennen uns nicht ganz so gut aus, was Zahlen angeht. Das heißt, dass wir Tobi uns dann wird in der zweiten Hälfte wahrscheinlich etwas klarer sein, wenn wir über Verträge sprechen. Auch jetzt habe ich zumindest, das muss ich als Nachtrag, gelbe Zahlen sind Void Years. Das heißt, der Spieler ist nicht mehr da, aber wird weiterhin bezahlt.
Das ist sowieso das Unwort dieser Free Agency, Void Years.
Ja, also ich würde das auch gar nicht machen. Also da muss ich tatsächlich gerade mal, also bevor wir jetzt tief in die Kurzanalyse einsteigen, ich finde es gut, dass wir bisher noch keinen großen Vertrag irgendwie restructured haben. Ja. Das heißt, wir sind immer noch auf diesem momentan sehr gut für die Zukunft gerüstet. Kein Problem. Das wollte ich nur dazu mal kurz gesagt haben. Ja, aber wir haben dann heute tatsächlich und gestern 3 Moves gemacht, beziehungsweise 4 Moves. 1, 2, 3, 4. Und zwar haben wir einmal einen vermutlich Backup-Quarterback mit Jacoby Brissett, der bei den Colts gespielt hat. Garantiert at Signing sind 5,5 Millionen. Die aber auf 7,5 Millionen ansteigen können, je nachdem, welche Milestones da erreicht werden. Jacoby Brissett, Micho.
Ja, ich finde ein ganz hervorragendes Signing. Jetzt ist Jacoby Brissett ist jetzt nicht unbedingt der Franchise-Top-10-Quarterback, den man sich wünscht. Aber der ist ein solider, wirklich solider Quarterback in meinen Augen. Einen High-End-Backup in jedem Fall. Ich würde ihn sogar bis zu einem mittelmäßigen Starter würde ich ihn tatsächlich sehen, mit ausreichend Erfahrung. Er hat jetzt noch nicht diese Mentorenrolle gehabt, die man jetzt von Fitzy oder sowas hatte. Die man ja auch gerade bezüglich Tua haben will oder sowas. Aber er ist einer, der kann Tua pushen durch seine Leistungen. Und für den Preis, einen Backup-Quarterback in der Qualität zu haben, wo man ja immer noch nicht weiß, wie sieht's um Tuas Durability. Letztens fielen mir keine deutschen Worte ein, keine englischen Worte ein, jetzt fallen mir keine deutschen Worte ein. Es ist wirklich hervorragend. Durability, Ausdauer, nicht Beständigkeit, Haltbarkeit ist das passende Wort. Und wie es um Tuas Haltbarkeit bestellt ist, weiß man ja immer noch nicht. Da gab es ja vor dem Draft immer noch leichte Zweifel.
Hast du nach dem Jahr, was das angeht, immer noch Zweifel?
Ja, ich finde, da kann man, das eine Jahr zeigt noch nicht wirklich was. Auf jeden Fall, falls da irgendwas sein sollte, ist man mit Jacoby Brissett auf jeden Fall insoweit gerüstet, dass man nicht direkt wieder in eine Tanking-Diskussion fallen muss.
Ja, gut, das ist.
Also
das
von daher finde ich das ein sehr gutes Signing. Jetzt mal vom Menschlichen abgesehen oder vom Typ abgesehen, rein vom Spielerischen her, mag ich lieber als Ryan Fitzpatrick.
Ist ein ganz anderer Typ, ne? Also ich denke schon, dass man da halt dann sagen kann, okay, fancy, aber also er ist halt durchaus ruhiger, er wird wahrscheinlich nicht diesen Award gewinnen, diesen Leadership Award, den Fitzy gewonnen hat. Apropos Fitzy, das Ding gegen die Raiders ist das letzte Spielzeug, den Fitzy für uns gespielt hat. Also diese Face Mask, Ball blind.
No look Pass, genau.
Finde ich, ist ein geiler letzter Pass für die Dolphins. Also das kann man schon mal machen, weil Ryan Fitzpatrick hat auch ein neues Team gefunden. Und zwar hat er für 10 Millionen, wobei 6 Millionen garantiert sind, beim Washington Football Team unterschrieben.
Aber ganz ehrlich, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Die hatten ja den Quarterback, Dwayne Haskin, der es nun mal nicht gebracht hat. Der war es nicht, das haben sie festgestellt, sie haben die Reißleine gezogen, alles gut. Dann haben sie ja diesen Kyle Allen, glaube ich, ehemaliger Backup-Quarterback von den Panthers, der es ja nun definitiv, und das hätte man eigentlich vorher wissen, auch nicht ist. Und dann hatten sie aber mit Alex Smith einen Spieler, der Playoff-Erfahrung hat, der Teams auch schon in die Playoffs geführt hat, der meiner Meinung nach mindestens solide ist, ja, wenn nicht auch überdurchschnittlich, je nachdem. Klar, kam von einer schweren Verletzung zurück, aber der auf jeden Fall ein deutliches Upgrade war. Jetzt haben sie den gecuttet. Ich weiß gar nicht, ob das nicht sogar Dead Money gekostet hat. Keine Ahnung, da muss Tobi wieder aushelfen.
Na gut,
und holen sich Ryan Fitzpatrick. Das ist, wo wir wissen, jedes Spiel hopp oder top kann es sein. Und ja, nachdem gut, er jetzt zwei relativ gute Jahre bei uns hatte, wird er jetzt wahrscheinlich zwei relativ schlechte Jahre bei Washington haben. Also ich glaube, damit haben sie nie null gewonnen. Wirklich null.
Also das ist halt jetzt die Frage. Also tatsächlich hat Smith hat auf jeden Fall um seine Entlassung ja zum Teil auch gebeten. Das war jetzt so ein bisschen so die Downside von dem Ganzen. Dementsprechend ich finde schon, dass sie ein Upgrade bekommen haben. Dass, also, wenn ich ja vom letzten Jahr ausgehe, und klar, wir haben diese Inkonstanz bei Fitzy, aber wenn ich jetzt überlege und ich habe jetzt noch mal aktualisiert, Center Rodney Hudson.
Ich wollte es gerade sagen. Breaking News.
Ist zu den Arizona Cardinals für Swap of Draft Picks. Jetzt bin ich mal gespannt.
Ist noch nicht offiziell, aber es ist höchstwahrscheinlich. Was ich sehr schade finde. Ich hätte Rodney Hudson gerne bei uns gesehen als Center. Ja. Sehr gerne.
Ich auch. Aber zu Fitzy nochmal. Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass er halt ungefähr auf dem Niveau spielt, wo er bei uns letztes Jahr gespielt hat, jetzt hat er da bessere Waffen insgesamt. Muss man mal gucken, wie das da läuft. Also ich sehe das Washington Football Team jetzt nicht unbedingt, dass sie sich verschlechtert haben mit Fitzy. Jetzt muss man gucken, ob sie noch was machen in der Free Agency. Und dann wird's spannend. Jetzt stell dir vor, also noch ist keine News raus zu Kenny Golladay. Aber jetzt überleg mal, die haben Terry McLaurin, Antonio Gibson und dann noch Kenny Golladay mit Ryan Fitzpatrick. Also das wäre quasi bei uns mit Devante Parker und halt noch ein Wide Receiver. Das wäre schon ziemlich nice. Also da
geht's ja, wobei, wie gesagt, Ryan, da würde ich tatsächlich sagen, dass man mit Alex Smith tatsächlich was Besseres hätte.
Ja, also weiß ich nicht, schauen wir mal. Okay, die Raiders bekommen den Drittrunden-Pick und dafür bekommen die Cardinals einen Siebtrunden-Pick und Rodney Hudson.
Okay.
Ja. Ja, gut, ist okay dafür, dass sie ihn eigentlich cutten wollten, ne?
Naja. Naja, sie wollten nicht cutten, er wollte.
Ja, irgendwie, es ist wieder wilde Kommunikation, aber. Schauen wir mal, was da jetzt noch bei rumkommt. Auf jeden Fall ist es für die Cardinals ein sehr, sehr guter Deal, was die Kosten angeht. Kommen wir zurück zu den Moves, die Dolphins gemacht haben. Willst du noch über einen Move oder willst du über alle sprechen? Ich weiß nicht, mit was ich über Tobi spreche. Ich weiß
gut,
nicht,
wir haben jetzt natürlich noch die Geschichte Devin Godshaw abgegeben und dafür, also nicht verlängert,
ja,
der dann zu den Patriots Butler gegangen geholt. Ist für...
Lass uns darüber sprechen. Darüber werde ich wahrscheinlich auch mit Tobi diskutieren.
Ja. Wahrscheinlich.
Einmal zu den Zahlen. Devin Godshaw hat für 2 Jahre für 15 Millionen, es waren auch mal 16,
so, 9 Moment, Millionen. Er hat jetzt... Da bin ich mir nämlich ganz sicher. Ich hatte gesagt, okay, leicht overpaid. Und dann hieß es plötzlich 16 Millionen pro Jahr.
Nein.
Okay, ja, weil das war das, was mir zuerst um die Ohren hauen wurde, als ich gesagt habe, um 1 oder 2 Millionen zu viel.
Ja, finde ich aber trotzdem.
Es ist zu viel. Also es sind jetzt, 1 oder 2 Millionen zu viel, aber 16 Millionen hätte ich mal pro Jahr. Da habe ich
also gesagt, hallo. Für 15 Millionen für 2 Jahre, 9 Millionen garantiert. Das sind auch seine Totalgarantien und hat halt 7,5 Millionen Average. Und wir haben Adam Butler. Ja, nicht Adam der Butler, sondern Adam der Butler für 9,5 Millionen für 2 Jahre. Also insgesamt 5,5 Millionen weniger. Insgesamt über 2 Jahre, haben aber keine Garantien. Beziehungsweise ist das noch nicht raus zum jetzigen Zeitpunkt. Ja, ich habe ja auch beim Saturday Kick gesagt, wie ich Devin Gottschalk sein würde. Ich würde ihm halt 10 Millionen zahlen für 2 Jahre. Das wäre so mein Deal, 3 für 15. Das wäre für mich in Ordnung gewesen. Ich finde 15 Millionen viel zu viel, beziehungsweise in unserer Situation viel zu viel. Weil er kommt aus der Verletzung, das darf man ja auch nicht vergessen, er kommt aus der Verletzung und er hat nicht wirklich gefehlt. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, boah, also Devin Gottschalk, der hat da ein richtiges Loch hinterlassen. Davis war da, den ich potenziell für ein bisschen besser halte und beziehungsweise nicht ein bisschen, sondern für besser. Und Zach Seeler hat gezeigt, dass er definitiv auch ein richtig starker Rotational Player ist. Und jetzt haben wir halt Adam Butler geholt. Butler, boah, ich krieg's heute nicht mehr rein. Adam Butler geholt und gut, die beiden sind beide 27, spielen beide Defensive Tackle. Und ja, es ist halt, wenn man sich die Zahlen insgesamt anguckt, kann man die beiden, also insgesamt wird Gottschalk schon, also finde ich auch aktuell so ein bisschen besser. Gerade in der Laufverteidigung ist er deutlich, deutlich besser. Im Pass Rush ist er, vielleicht hat da tatsächlich Butler so ein bisschen die Nase vorn. Butler hat jetzt gerade von den Pressure-Zahlen, hat halt konstant abgeliefert. Immer irgendwie über 20, außer 2018, da hat er aber auch nur 381 Snaps gespielt, sonst immer über 450 oder über 470 Snaps sogar. Da hat er nur 18 Pressures erzeugt als Defensive Tackle. Wenn du nicht Aaron Donald heißt, ist das okay. Zum Vergleich, Devin Gottschalk hat in 4 Jahren bei uns 48 Pressures bei 3 Sacks und Adam Butler hat 95 Pressures bei 17 Sacks. Jetzt könnte man natürlich sagen, wahrscheinlich waren 80% der Sacks und Pressures gegen uns. Ich guck mal in dieser Saison tatsächlich 3 Pressures von 27 und 1 Sack gegen uns. Also 25% der Sacks diese Saison und etwas mehr als 10% der Pressures sind in einem Spiel gegen uns passiert. Im zweiten Spiel. So, das dazu. Micho, deine Einschätzung zu dem Ganzen?
Ja, also um es ganz klar vorweg zu sagen, Gottschalk hätte ich niemals so viel bezahlt. So, ne? Von daher kann ich sagen, in der Beziehung alles richtig gemacht. Allerdings haben wir, ich halte Gottschalk grundsätzlich für besser als Butler. Das heißt, wir haben uns qualitativ verschlechtert, aber auf einer Position, wo du auch nicht die Riesenqualität brauchst. Und so groß ist der Drop-off zwischen den beiden halt auch nicht. Was mir immer ein bisschen wehtut, ist, Gottschalk war ein Steal im Draft von uns. Und ich bin ja immer ein Fan davon, die eigenen Spieler zu halten und dann Lücken zu ergänzen. Jetzt gab es einen guten Spieler und wir konnten da nicht mithalten preislich. Hätte ich auch nicht gewollt. Haben wir im Prinzip einen Division-Rivalen haben wir gestärkt. Und haben ihm einen Schwächeren abgenommen. Aber das wird, glaube ich, nicht kriegsentscheidend sein. Von daher, soweit grundsätzlich alles okay.
Ja, das ist ja immer die Frage. Und das ist dadurch, dass ich aktuell laufen gehe, ja, weil ich dachte, in 2021 irgendwann kann ich mal was körperlich für meine Ertüchtigung, wenn die Gyms nicht aufhaben, irgendwas muss ich machen. Und da höre ich jetzt inzwischen Podcasts und dadurch, dass ich jetzt im Vergleich zum Januar auch längere Strecken laufe, reicht mir nicht mehr nur noch Downset Talk und Saturday Kick, sondern ich jetzt kommt's von allen Seiten. Also ich höre jetzt schon 2 PFF-Podcasts noch zusätzlich zu dem, was ich sonst noch konsumiere. Das ist echt wild aktuell. Da war tatsächlich die Herangehensweise. Jetzt ist die Frage, du hast halt, wenn wir uns die Free Agency jetzt angucken, du hast halt auf der Defensive End Position hast du Spieler, die unglaublich viel Kohle kassiert haben. Carl Lawson bekommt 15 Millionen, Bud Dupree 16,5 oder so, massiv überbezahlt. Carl Lawson finde ich ein bisschen teuer, ist halt ein First Day Free Agency Signing, ist okay. War ein guter Deal von den Jets insgesamt, wenn man halt den leichten Overpay abzieht. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr viele teure Verträge gewesen. Genauso für O-Liner. Und dann, wenn ich mir angucke, dass du Johnson, den ich super gern gehabt hätte, den hättest du für weniger Geld gekriegt als den teuersten Center der Liga. So, und also irgendwo, also beziehungsweise, nee, das sind zwei gleiche Beispiele, das ist jetzt ein bisschen doof gewählt, aber wenn ich mir überlege, dass Carl Lawson 15 Millionen kriegt und Johnson nur 11 Millionen oder Bud Dupree 16,5 und Johnson nur 11 Millionen pro Jahr, da ist halt die Frage, welche Position gehe ich im Draft an und welche Position gehe ich in der Free Agency an? Und für mich ist so eine Position wie Edge Defender, na klar, ich hätte, ja, Clowney ist bei uns im Gespräch, aber es muss halt der Preis stimmen insgesamt. Aber die Frage ist doch, was bezahlst du einem Edge Defender? Und holst du jetzt sowas nicht lieber im Draft, weil dir das eigentlich dann den Wert eher gibt über mehrere Jahre? Natürlich, du musst den Spiel entweder verlängern oder gibst ihn ab und bekommst einen Compensatory Pick. Das ist die andere Seite. Aber also die Frage ist ja immer, welche Positionen sind underpaid in der Free Agency? Dazu könnte man Center zählen, dazu könnte man Safety zählen. Ist es nicht cleverer, diese Position in der Free Agency anzugehen, als Edge Defender zum Beispiel? Oder zum Beispiel dieses Jahr, Wide Receiver ist dieses Jahr auch verdammt günstig, der Markt bis jetzt. Was heißt verdammt günstig? Das kommt jetzt darauf an, wie die anderen Verträge sind. Weil wenn zum Beispiel wir ein Juju für 10 Millionen im Jahr signen, dann ist der Corey Davis-Deal verdammt teuer für die Jets. Und der Nelson Aguilar-Vertrag noch viel teurer für die Patriots. Aktuell ist der Nelson Aguilar-Vertrag einfach nur insane teuer und Corey Davis ein bisschen overpaid. Ihr habt es ja gehört, ich hätte ihn für 5,45 gesigned, also 9 Millionen pro Jahr. Er verdient 13,5 bei den, 13 Millionen oder 13,5. Ich weiß es gerade nicht, bei den New York Jets. Ja, Micho, das wäre jetzt so eine Frage. Was hältst du von dieser Überlegung, Underpaid-Positionen nur in der Free Agency oder hauptsächlich in der Free Agency anzugehen und den Rest im Draft anzugehen?
Wenig. Also, was heißt wenig? Ich halte wenig von diesen starren Taktiken und man muss das so angehen oder man muss das so angehen. Und ich halte auch wenig von diesem klassischen, der Vertrag wird dann teuer, wenn jemand anders mehr bezahlt und so weiter. Das hängt von so vielen verschiedenen Faktoren ab, die wir zum Teil gar keinen Einblick haben. Wer wie viel, welchem Team gerade wie viel wert ist. Und zum Beispiel haben die Patriots brauchten Waffen und Nelson Aguilar hat bis auf die vorletzte Saison, glaube ich, eigentlich immer relativ gut gespielt. Er war ja vorher, glaube ich, auch bei den Eagles nochmal. Also er hat eigentlich immer relativ gut performt gehabt und erfüllt ein wichtiges Need zum Beispiel bei den Patriots. Und die Preise oder was wie overpaid wird, das ändert sich ja sowieso immer. Free Agency ist meiner Meinung nach dazu da, um ein gutes Grundgerüst, das du hast, ein gewachsenes Grundgerüst, gezielt zu verstärken, um entweder, also das ist die eine Möglichkeit, um zu sagen, du füllst Backups rollen und vor allen Dingen auf, oder aber du sagst, du machst gezielt Positionen stärker, indem du auch richtig Geld in die Hand nimmst, um da quasi Titelfenster aufzustoßen. Und das hängt wieder davon ab, welche Spieler sind auf dem Markt, was fehlt dir gerade. Und natürlich auch, was kannst du im Draft mit Sicherheit zum Beispiel bekommen. Aber auch Draft-Spieler können basten, auch Free-Agency-Spieler können basten, das wissen wir auch alle. Es gibt ja diese Theorie, dass man sagt, man sollte im Prinzip gucken, dass man vor dem Draft seine Lücken alle geschlossen hat, um letztendlich im Draft frei agieren zu können, quasi immer Best Player Available zu nehmen. Auch da sage ich, nee, auch das ist nicht unbedingt die Taktik, weil das halt eben zu starr ist, da gehört halt eben zu viel dazu. Wir sagen jetzt zum Beispiel, wir brauchen Wide Receiver. Aber welche Art von Wide Receiver brauchen? Ich sag nochmal, wir haben einen Albert Wilson, wir haben einen Jakeem Grant, ja, die mögen ein bisschen teurer sein und mögen nicht die Superleistung gehabt haben, aber die dir eine solide Baseline meiner Meinung nach im Slot geben. Warum solltest du also für einen Slot-Receiver, wie zum Beispiel Juju, wirklich relativ viel Geld in die Hand nehmen. Das ist halt die Frage, brauchst du das oder brauchst du es nicht? Oder müsstest du nicht eher für einen Spieler, der zum Beispiel eher ein Deep Sweat wäre oder sowas, da eher mehr Geld in die Hand nehmen, wie zum Beispiel Nelson Agholor? Nur als Beispiel. Das heißt, diese ganzen Überlegungen spielen eine Rolle und ich maße mir nicht an, jetzt genau zu wissen, wie das bei allen Teams aussieht oder bei den einzelnen Teams aussieht und sagen zu können, dementsprechend, das war ein gutes Signing, das war ein schlechtes Signing. Ich maße mir schon an, mich mit den Dolphins so weit auszukennen, dass ich sage, was ich mir da dann dementsprechend wünschen würde, aber die Taktik habe ich ja im letzten Jahr schon gesagt, dass ich im Prinzip diese Free Agency Signings für ein Jahr zu früh gehalten habe, um das Fenster auszustoßen. Ich würde jetzt tatsächlich gucken, dass ich vor allen Dingen in der Offense ein oder zwei gute Signings machen werde, die mich tatsächlich qualitativ weiterbringen, um da im Draft flexibler zu sein. Das würde ich jetzt tatsächlich machen. Ich würde aber auch nicht gucken, dass ich auf Teufel komm raus alle Lücken, und wir haben einiges an Lücken, tatsächlich jetzt vorab vor dem Draft schon erledige. So. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mich drum rumgemogelt um eine klare Aussage.
Das hast du sehr gut gemacht, aber das ist ja auch das, was Adrian und Christopher, übrigens Glückwunsch zur Nominierung zum deutschen, nicht Pressepreis, sondern, ich krieg's gerade nicht raus, auf jeden Fall für ihren Podcast nominiert worden, für irgendeinen Journalistenpreis, Zeugs, Thema Audio. So. Bums. Aber die beiden haben ja auch gesagt, also das Big, wenn man jetzt ein Big Board aufstellt und so zum Beispiel, wie ich es auch für den Draft ungefähr habe, ich sage, okay, da so sehe ich die Spieler. Da hast du halt einen gewissen Positional Value drin und so weiter und so fort. Diese Big Boards haben die auch gesagt, die werden bei keinem Team so aussehen, weil du hast verschiedene Schemes, du hast verschiedene Lücken, du hast, die werden das nie. Bei den Jets hattest du zum Beispiel Corey Davis eher. Bei den Dolphins hast du andere Spieler eher. Zum Beispiel vielleicht einen Juju Smith-Schuster, weil eben der Eigenschaften mitbringt wie Yards After Catch, wo er einfach stark ist. Und das ist ein Thema, was uns letztes Jahr gefehlt hat.
Ja, aber ganz ehrlich, sorry. Ganz kurz, Rico, da muss ich nochmal einhaken, ja? Weil ich glaube, gerade an diesem Spieler scheiden sich bei uns beiden ja die Geister. Die haben uns gefehlt, aber ich glaube nicht, dass es an den Receivern lag, weil das ist zum Beispiel die Stärke von einem Jakeem Grant eigentlich. Das war das, was ich die ganze Saison gesagt habe. Du hast so einen Playmaker, der Yards After Catch machen kann, wenn du dem den Ball dementsprechend über ein vernünftiges Team, über ein vernünftiges Playcalling, über ein vernünftiges Blocking mit dem Tight End in die Hand spielst. Genau dasselbe ist bei Juju Smith-Schuster. So, warum sollte er dann unbedingt so viel besser performen? Das sehe ich zum Beispiel nicht.
Ja, ich finde, für mich ist Jakeem Grant viel mehr ein wenn ich jetzt vergleiche, würde ich Jakeem Grant zum Beispiel viel mehr mit Curtis Samuel vergleichen. Ja, beide Speedster, Curtis Samuel als Wide Receiver, aber ein bisschen besser als Jakeem Grant. Und Jakeem Grant ist für mich eher halt ein Gimmick-Spieler. Also ja, auf schnellen Turnarounds und solchen Geschichten oder halt einfach einfach gib ihm und Hackengas, da kannst du ihn halt dann einsetzen auf so Go-Roads, das ist gar kein Problem, aber Juju bringt dir halt dann nochmal im Traffic nochmal eine bessere Komponente mit und ist halt einfach, Juju ist kein Nummer 1 Receiver und Juju ist vermutlich auch Juju hat produziert, als Antonio Brown noch da war. So, wenn wir jetzt im Draft zuschlagen sollten, unseren klaren Nummer 1 Receiver, sollte Jamar Chase oder Devonta Smith heißen. Weil ich weiß nicht, ob Jalen Waddle klare Nummer 1 ist und nicht eher so auch eine Nummer 2 oder 1b. Kann ich nicht beurteilen. Könnte aber auch eine klare Nummer 1 sein. So. Oder Kyle Pitts. Aber Kyle Pitts ist da schon wieder ein anderes Thema. Dann hast du den Rookie. Dann hast du Devonta Parker und Juju. Und dann wird Juju zu einem wirklichen Impact. Dann hat Juju Impact, kann er sich lösen, dann kriegt er die Yards after Catch und so weiter und so fort. Das sehe ich bei Jakeem Grant halt einfach nicht. Ich sehe Jakeem Grant in einzelnen Spielzügen, dass er da genau die richtige Position einnehmen kann. Ist halt wie ich schon gesagt habe, für verschiedene spezielle Routen dann genau der Richtige. ähnlich wie wir Lynn Bowden Jr. eingesetzt haben, der aber noch ein bisschen eher im Slot zu Hause ist, finde ich schwierig. Also, ja, also ich habe, ich sehe Juju da noch ein bisschen anders und ein bisschen besser allgemein als ein Jakeem Grant. Und dementsprechend wäre ich froh darum. Also, deswegen, ja, ist halt die Frage, was passiert. Ja, also Albert Wilson ist halt auch so ein Thema. Spielt er noch weiter? Weil das war auch immer so ein Yards after Catch-Typ, ja? Wenn man sich so die Spiele anschaut. Aber so, wir brauchen halt einfach Hilfe. So, wir brauchen Hilfe auf Wide Receiver, weil unser Wide Receiver-Korb einfach nicht gut genug ist. So, und da hätte ich halt, ich hab schon oft genug gesagt, ja. 1, 2 Wide Receiver in der Free Agency, 1 bis, also am liebsten 2 Wide Receiver in den ersten 3 Runden, dann hätten wir Ruhe, für aller Voraussicht nach. Und deswegen, also, ich bin, das, was wir aktuell machen, Stand 21.11, wir sind im neuen Liga-Jahr, frohes Neues, ja, das ist ein Spiel mit dem Feuer. Ja, dass wir bis jetzt noch keinen Wide Receiver gesigned haben. Es kann gut gehen. Es kann nachher sein, dass wir T.Y. Hilton und Curtis Samuel oder T.Y. Hilton und Juju Smith-Schuster beide signen insgesamt für unter 20 Millionen pro Jahr. Das kann passieren. Aber es ist ein Spiel mit dem Feuer aktuell.
Ja. Ja, ganz so, kurz. Zum Wide Receiver-Markt, wenn wir jetzt da gerade schon mal bei sind, es gibt ja noch einige andere. Man sagt ja immer, der große Baustein ist im Moment Kenny Golladay. Aber was ich ganz interessant finde, es ist wohl so, das hat man wohl auch von Journalisten schon gehört, die das jetzt zwischendurch gesagt haben, ist, dass die Receiver im Moment mehr fordern, als die Teams bereit sind zu zahlen. Und die ganzen Wide Receiver oder die meisten Wide Receiver sagen, okay, wir wetten auf uns und wir werden natürlich auf Dauer dann, damit wir irgendwo unterkommen, auch günstige Verträge unterschreiben. Aber nur für ein Jahr. Und jetzt frage ich dich, was bringt es uns wirklich, wenn wir beide Spieler für wenig Geld, aber dann nur für ein Jahr sein? Ich finde, du brauchst, das habe ich damals schon, deswegen mir immer hervorgeworfen wird, ich würde Adam Gase zurück wollen. Ich bin der Meinung, wir brauchen eine Art Kontinuität. Eine Art von Kontinuität bringt dich weiter. Und Spieler, die wir immer nur ein Jahr haben, so wie zum Beispiel dann ein anderes Spiel, über den man reden könnte, namens Jadeveon Clowney oder sowas. Immer so diese Ein-Jahres-Deals, Prove-It-Deals, so nach dem Motto, die wir danach aber nicht vernünftig halten können oder absolut overpayen müssen. Ich finde, das bringt uns nicht wirklich was. Wir müssten halt so ein T.Y. Hilton oder ein Juju Smith-Schuster müssten wir tatsächlich auch für einen längeren Zeitraum kriegen. Und das kriegst du auch in der derzeitigen Situation nicht zusammen für wahrscheinlich unter 20 Millionen pro Jahr hin, weil die sagen von wegen entweder einen kurzen Vertrag für das wenige Geld oder aber wenn wir 3 Jahre oder sowas haben, dann wollen wir viel Geld haben. So sehe ich das im Moment zumindest und der Wide Receiver Markt ist wohl im Moment recht schwierig.
Der Wide Receiver Markt ist momentan ziemlich kalt. Das kann man glaube ich so unterschreiben. Was ich gerade mache nebenbei ist, ich gucke mir gerade an, die Devante Parker Geschichten. Das wäre für mich ein Vertrag, wo ich vollkommen in Ordnung mit wäre. Ja, 2 Jahre. Ja, gibt Juju für 2 Jahre 18 Millionen, 8,5 Millionen garantiert. Von mir aus. Ja, oder 7,5 Millionen garantiert. Also quasi ein 2-Jahres-Vertrag mit Team Option. So, er muss es wissen. Ja, das wäre ultra günstig. So, und dann hätten wir halt das Szenario mit Devante Parker. Und Devante Parker hat, nachdem er, das ist jetzt eine etwas günstigere Stufe, aber nachdem Devante Parker 2 Jahre 10 Millionen unterschrieben hat, hat er das Jahr darauf für 4 Jahre 30,5 Millionen unterschrieben. Ja, also da ist das Ding halt schon drin und Devante haben wir jetzt halt noch 3, also wir haben Devante Parker jetzt noch 3 Jahre, dieses Jahr kostet er halt wirklich 11, also 12 Millionen, aber die nächsten beiden Jahre kostet er beide Male ungefähr 9 Millionen, was ultra günstig ist für einen Wide Receiver eigentlich von dem Format. Wenn ich überlege, wer gerade so in der Free Agency da ist, da würde ich Devante Parker auch schon in die Range schieben, wo wir gerade drüber gesprochen haben. Und das wären für mich Deals, wo ich sage, vollkommen in Ordnung. Er will nicht lang dealen, dann will ich aber zumindest so 2 Jahre haben, Team Option quasi im 2. Jahr. Und dann kann man halt immer noch sprechen. So, das ist für mich, also, weil die Spieler haben ja, also ich meine, wir haben das Beispiel jetzt mit Devante Parker, dass wir sagen, hey, wir bezahlen dir das und wir geben dir quasi die Aussicht darüber, oder die Aussicht darauf, dass, dass wir halt dich besser bezahlen dann. Wenn du jetzt nicht willst und wenn du dann lieferst, dann bezahlen wir dich besser. Ja, dann kriegst du nicht in zwei Jahren einen neuen Vertrag, sondern schon nach einem Jahr einen neuen Vertrag. Ja, weil dann, also so würde ich es aufziehen, genauso bei Parker. Ist, also wäre zumindest meine Überlegung. Und ich finde schon, dass wir attraktives Ziel sind. Jetzt ist natürlich dann die Frage, so, jetzt haben wir Juju, der zum Beispiel, ja, sagen wir mal, es bleibt bei diesen 10 Millionen pro Jahr. Die Villa, bla, ist okay, aber er will halt nur einen Einjahresvertrag. Ja, nee, gibt's nicht. Entweder Zweijahresvertrag oder ciao mit V. Ja, also, da muss er halt auch wissen, was er will. Und wenn er halt, er verdient immer und immer weniger und es werden immer mehr Teams, die die halt nicht wirklich gut sind, ja. Und bei uns kann man davon ausgehen, dass wir eigentlich auf dem aufsteigenden Ast sind mit der Offense. Sollen wir sie weiter verbessern? Aktuell sieht das ja noch, ist jetzt keine große Verbesserung da, weil uns unter anderem auch noch ein Center fehlt. Dementsprechend, ja, muss man da einfach sehen und muss man dann halt gucken, okay, wo willst du hin? Weil du wirst selten irgendwo in einem guten Team Nummer 1 oder 2 Receiver. Das wäre meine dazu.
Wir können direkt zu einem anderen Signing von uns kommen, denn es gibt eine neue Breaking News, die ich relativ interessant finde. Marlon Mack ist wieder in Indianapolis zurück und hat da einen 2 Millionen Dollar Deal unterschrieben. 2 Millionen für ein Jahr. Das finde ich schon ja durchaus faszinierend, weil das ist jetzt nicht gerade viel für den Running Back, der ja bis zu seinem Achillessehnenriss eigentlich ziemlich gut geliefert hatte, oder? Siehst du das anders?
Ja, aber die Colts haben ja einen klaren Nummer 1 Back. Also die haben ja mit Jonathan Taylor eine klare Nummer 1 jetzt. Und
ich weiß nicht, ich finde, der kommt von so einem komischen College, ne?
Ja, ja, du mich auch. Aber nachdem er dann irgendwann wirklich die Snaps bekommen hat, hat er auch hardcore geliefert. Von daher, also der Deal ist sicherlich gut, ja. Ein Jahr, 2 Millionen für die Colts, sehr, sehr teamfreundlich in meinen Augen auch. Aber also ist für mich jetzt nichts Atemberaubendes. Also ich suche gerade, wollte gerade in das Roster der Colts nochmal reingucken. Du hast aber halt auch noch ich bin nicht irritiert. Warum? Doch, da ist er. Du hast halt noch Naeem Hines, ne? Also du hast halt Naeem Hines und du hast Jonathan Taylor. Also Marlon Mack ist halt nichts anderes als ein Complimentary Back, was vollkommen in Ordnung ist, aber er, ja.
Und wir haben Malcolm Brown.
Das, wie gesagt, ich bin ja eh der Meinung, es ist für mich ein interessantes und nicht schlechtes Signing. Einfach, weil ich froh bin, dass wir nicht 10 Milliarden Euro für einen Spieler ausgeben müssen, der Running Back spielt. Von daher ist das gut. Ich hoffe nicht, dass es heißt, dass wir Najee Harris an 18 ziehen. Also dann gehe ich komplett insane. Dann bin ich, wenn wir wieder an dem Tag nach dem Draft direkt aufnehmen, dann werde ich wahrscheinlich komplett mad sein und richtig eskalieren. Das wird dann Spaß für alle. Aber ja, ich finde den Deal okay. Ich muss jetzt gerade hier nur noch da haben wir's. Er hat tatsächlich unterschrieben für, ist hier nicht in der Liste drin, tatsächlich. Ich habe die Zahlen gerade nicht parat. Ich weiß aber gar nicht, warum er nicht bei Spotrac gelistet ist. Aber gut. Ja, es ist auf jeden Fall gut. DeAndre Washington verlässt uns, deswegen brauchen wir einen neuen Running Back. Matt Breida verlässt uns, deswegen brauchen wir einen neuen Running Back. Dementsprechend fand ich das notwendig und wir haben, glaube ich, da auch einen soliden Deal eingefädelt, meiner Meinung nach. Weiß ich, wie du das siehst.
Ja, ich bin ja auch kein Fan davon, Running Back überzubezahlen oder sowas. Ich bin auch nicht davon der Meinung, dass man unbedingt einen super Top-Notch Running Back braucht, um eine erfolgreiche Offense zu haben. Ich finde, Miles Gaskin entwickelt sich gut. Entwickelt sich vielleicht auch langfristig gut dementsprechend. Ist halt nicht dieser eine Stern, der zwei oder drei Saison las, drei Saison langs hier irgendwie 1200 Yards erläuft und 13 Touchdowns erzielt, obwohl das Team dann trotzdem in den Top 10 pickt, weil der Rest nicht passt. Sondern er ist halt ein Running Back, entwickelt sich zu einem Running Back, der halt eine Offense dementsprechend unterstützen kann. Und das kann auch ein Malcolm Brown machen. Man kann sich halt das Backfield teilen und daher finde ich das ein vollkommen sinniges Signing und das gefällt mir tatsächlich sehr gut. Also muss ich ganz klar sagen, es ergänzt uns gut. Malcolm Brown ist auch, wenn ich das richtig im Kopf habe, der etwas physischere Spieler, der auch gut Yards after Contact machen kann. Ich bin ja immer noch der Fan von einem absoluten Fullback. Ich bin ja immer noch der Meinung, dass wir die kleinen, kräftigen Jungs immer noch da vorne gut brauchen könnten. Und Kyle Shanahan setzt ja so einen Kyle Juszczyk, gut, bestbezahlter Fullback aller Zeiten, aber immer noch gut ein. und ja, da sage ich ganz klipp und klar, warum nicht? Also, und das zeigt für mich zumindest, dass wir eben keinen Running Back hochdraften. Und es zeigt auch für mich, dass sie, oder ich bin einfach nur happy darüber, dass wir halt eben nicht so für einen großen Special Deal gegangen sind. Weil es gab ja die Gerüchte um Aaron Jones, der in Green Bay bleibt. Es gab die Gerüchte um Chris Carson, wo der jetzt hin ist oder ob der schon weg ist, weiß ich gar nicht.
Nee, ist bis jetzt noch nichts, aber ich denke, die Patriots werden da zuschlagen. Also
ja, wobei man sagen muss, ich finde zum Beispiel den Deal, den Aaron Jones gemacht hat, auch nicht schlecht. Weil letztendlich, das habe ich gelesen, letztendlich sind es 2 Jahre 20 Millionen, 10 Millionen pro Jahr und dann sehen wir weiter, weil der Rest Teamoptionen sind und er wäre dann ohne Dead Money cutbar. Finde ich dann wiederum recht gut gemacht.
Bei wem jetzt?
Bei Aaron Jones. Also den Vertrag finde ich dann sinnvoll. Das hört sich im ersten Moment viel an. Was war das? 40 Millionen möglicherweise. Aber tatsächlich sind es nur 2 Jahre 20 Millionen und der Rest ist im Prinzip eine Teamoption. Man kann also von Jahr zu Jahr gucken und das macht halt bei einem Running Back Sinn, ne?
Richtig. Ist ja zum Beispiel bei dem Trent Williams Deal 6 Jahre 132 Millionen, 55 Millionen garantiert. Das ist im Prinzip, glaube ich, auch nichts anderes als ein 3-Jahres-Vertrag mit 3 Jahren Teamoption, ja, wo du jedes Jahr entscheiden kannst, für wie viel Dead Money ihn du dann cutten kannst, also für super wenig im Vergleich zu dem, was er verdienen würde. Und das muss ich allgemein sagen, da reagieren viele immer über und ich auch manchmal, wenn ich dann so Zahlen lese, oh mein Gott, wie krass. Aber man muss sich das halt immer im Detail angucken. Und ein gutes Beispiel ist zum Beispiel der Vertrag von Hendrickson bei den Bengals, der für 4 Jahre 60 Millionen bekommt. Aber im Prinzip ist das ein Einjahresvertrag. Weil der Dead Cap schon im nächsten Jahr ist schwindend gering. So, also nach Spotrac. Da habe ich heute zumindest, hat der Herr von Spotrac da einen Tweet zu abgelassen und dann das solche Verträge sein, wo ich sage, okay, es klingt halt erstmal viel und was ist denn jetzt natürlich, warum machen Teams das? Das ist ja ganz simpel. Du hast jetzt einen 4-Jahres-Vertrag für 15 Millionen. So, jetzt, wenn ich mir überlege, wo der Edge-Markt mal war, ja, bei 20 Millionen, ja, so, und dann, wenn ich jetzt sage, okay, der geht vielleicht wieder ein bisschen hoch, ey, dann habe ich 3 Jahre lang oder 2 Jahre 15 Millionen pro Jahr für einen Spieler, der es gut liefert, fair enough. So, und das ist ja das, was du halt sehen willst, ne? Dass du einen Spieler hast, den du unter Vertrag hast für weniger, als er eigentlich wert ist. So, das ist ja das, was du als GM eigentlich dauerhaft schaffen solltest, um eine Championship-Mannschaft zu bauen und ja, zum Beispiel so wie die Buccaneers es jetzt geschafft haben. Ihre Leute nämlich zurückzuholen. Finde ich nicht gut, aber
ja, fast alle, nützt ja nichts. Fast alle sind fast alle geblieben, ne?
Ja, also die Großen sind geblieben. Ich meine, Godwin hat man getaggt. Shakir Barrett 2 Jahre und irgendwie 18 Millionen, also 36 Millionen. Jetzt komme ich auf den dritten Namen nicht. Auch ein Defense-Spieler. Ich komme gerade nicht drauf. Oder? Nee, ich komme gerade nicht drauf. Aber die haben halt alle gehalten, haben jetzt ihren Guard, der in den Playoffs gespielt hat, noch verlängert. Das kam vorhin noch rein. Die haben wirklich, wirklich sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Die Dolphins haben ihre Trades jetzt offiziell gemacht. Also, weil ich meine, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen letzte Woche. Wir haben letzte Woche über Sire Wilson gesprochen, aber noch nicht über den Trade von mit den Texans. Das war. Hast du zuerst nur die Nachricht bekommen, dass wir mit den Texans getradet haben, Micho?
Nee. Ich habe tatsächlich das direkt gewusst, auch um welchen Spieler es ging. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich beim ersten Mal, als ich gehört habe, von wegen, dass wir Wilson holen, dachte ich zuerst so, geht's jetzt hier um Albert Wilson oder sowas? Aber das war letzte Woche.
Hätte ja auch Russell Wilson sein können.
Ja, ne? Ja, irgendwie sowas. Also da war ich echt etwas irritiert.
Ja, zu Recht. Also, aber worüber wir gerade quasi kryptisch gesprochen haben, ist der Trade zwischen uns und den Texans. Wir haben einen 2021 Siebtrunden-Pick und Linebacker, Inside-Linebacker, Bernardrick McKinney geholt und haben dafür Chuck Lawson und einen 2021 Sechstrunden-Pick abgegeben. Also ein Pick-Swap in den hinteren Runden. Picks sind nicht so weit auseinander. Und wir haben dafür einen Inside-Linebacker aufbekommen und haben dafür Chuck Lawson, Defensive End, abgegeben. Micho, wie bewertest du diesen Trade?
Ja, also grundsätzlich, ich sag, Chuck Lawson war ein Free Agency Bust in meinen Augen letztes Jahr. Ja, es war okay. Ja kein Free Agency, es war ja, doch, es war Free Agency, oder war es ein
Trade? Es war Free Agency.
Ja, es war Free Agency, ne? In meinen Augen war es ein Bust. Ich finde, er hat nicht mal ansatzweise das gebracht, was man sich erhofft hatte. Ja, im Gegensatz zu Emmanuel Ogbah. Aber das ist halt bei dem, was wir machen mussten oder wo wir vorgehen wollten und wo ich auch von hinter stand, auch vollkommen okay, dass man Spieler holt, die das Potenzial haben, aber die woanders nicht eingeschlagen haben. Und natürlich kann es immer sein, dass sie sich nicht entwickeln. Bernardrick McKinney ist eine andere Kategorie Spieler. Er ist ja ein Off-Ball-Linebacker. Die sind im Moment rar gesät, weil sie kaum noch gefragt sind in der NFL, also guter Runstopper. Der allerdings durch Verletzungen, meine ich, nicht an sein ehemaliges Leistungsvermögen mehr herangekommen ist. Und auch da gilt wieder, wenn wir das schaffen, ist es eine solide Verstärkung und eine Baustelle, die wir da komplett geschlossen haben. Ja? Es ist ein geringes Risiko und mal ganz ehrlich, für den 2021er Siebtrunden-Pick dann noch, also das ist, wie gesagt, das ist quasi ein Geschenk und man ist Jack Lawson losgeworden, finde ich also gut.
Ja, vor allem, also es ist, wie du schon gesagt hast, Inside-Linebacker.
Er wird sich halt hinter Elanton Roberts anstellen müssen, das ist klar.
Hör auf. Ich finde das nicht mehr witzig. Ja, natürlich,
du kannst dich ja rechnen, wenn wir Hurts zurückbekommen.
Ja. Wieso zurück? Der ist ja zurück. Also.
Ja, ich meine, wenn er wirklich tatsächlich spielen sollte.
Ja, natürlich wird er spielen.
Ja, Elanton Roberts ja auch, aber Elanton Roberts wird Starter sein, das wird Hurts hoffentlich nicht.
Ja. Ist nur nicht bei den Dolphins. Auf jeden Fall, er war verletzt jetzt in der letzten Saison, hat auch nur 4 Spiele gemacht. In den 4 Spielen war jetzt. Das Spiel gegen Baltimore war wieder sehr, sehr gut. Darüber hinaus war es eher mau. Aber ich sag mal so, er wurde natürlich von seiner Defense, die Texas Defense war ja nichts letzte Saison. Und das hat sich mit dem Ausfall von McKinney nur noch forciert, sozusagen. Insgesamt hat er aber eine verdammt starke Karriere bisher hingelegt. Also er ist 28 Jahre alt, wird während der Saison 29, also nicht mehr der Jüngste. Das nicht, aber so 2-3 Jahre wird er definitiv noch im Tank haben und ist dementsprechend eine Verstärkung. Hat im Pro Bowl gespielt und hat auch tatsächlich Ich habe gerade hier so ein bisschen in PFF stöbere ich. Hat tatsächlich auch im Jahr 2018 eine insgesamt 80er Grade bekommen. Also es ist schon sehr, sehr gut. Und eine 87,6 in der Laufverteidigung. Also das ist quasi fast Elite oder ungefähr Elite-Level nach PFF. Natürlich muss man das immer mit Vorsicht genießen. Aber ich bin kein Fan von Pro Bowl als Argument. Aber er war zumindest einer der Fanlieblinge zu der Zeit, was meistens auch auf eine gute Leistung zurückzuführen ist. Also nur, also ich hasse es, wenn Leute sagen, oh, der hat schon dreimal im Pro Bowl gespielt. Ja, das heißt nicht unbedingt was. Also das heißt, er hat vielleicht 2 Jahre gut gespielt und hat sich ein Jahr ausgeruht. Aber für mich definitiv eine sehr, sehr gute Verstärkung, wenn er an das Leistungsniveau anknüpfen kann. Und er schließt quasi die Lücke, die Raekwon McMillan und letztes Jahr Len Roberts nicht schließen konnten. Und gerade wenn wir halt dann noch so ein Spiel haben, könnte es sein, dass Jerome Baker vielleicht auch noch mal den nächsten Schritt macht und eine ganze Saison gut spielt und nicht nur die zweite Hälfte der Saison. Das könnte auch noch mal ein positiver Effekt sein. Also ich finde das, gerade man versucht noch mal den Vertrag ein bisschen zu neu aufzusetzen, sodass man noch ein bisschen mehr Cap-Space spart. Ja, da muss man mal gucken, was. Aber ich finde das, ziemlich gut. LaVonte David war übrigens der dritte Spieler, der auch bei uns im Gespräch war tatsächlich, den die Bucks greensigned haben.
Ja, es sind so einige Spieler, die bei uns waren oder bei uns im Gespräch waren, woanders gesigned wurden. Auch unter anderem bei den Patriots, ne? Wir haben jetzt kein Center mehr, oder? Jets. Wer spielt denn jetzt bei uns Center?
Noch keiner. Also ist jetzt Andrews? Oder wir holen uns, keine Ahnung, Seikler oder wie der heißt? Seikler?
Seikler ist schon weg. Seikler ist vergeben.
Ja, wo ist irgendwer?
Wir haben im Prinzip nur Andrews. Das ist der Einzige, der noch auf dem Markt ist für uns. Wenn wir, ja, es sei denn, Michael Dieter spielt nachher tatsächlich.
Da wäre ich gespannt, ob er das kann.
Ja, wahrscheinlich nicht zu meiner Zufriedenheit.
Ja, das ist aber auch kein Maßstab.
Hallo? Das nimmst du zurück. Das nimmst du sofort zurück. Nein, tatsächlich bin ich ja, habe ich jetzt oft genug gesagt, ich bin der Meinung, dass Center eigentlich eine absolut unterschätzte und mit die wichtigste Position der O-Line ist. Wir haben Ted Karras im Prinzip an die Patriots verloren. Ist okay, Ted Karras ist meiner Meinung nach durchschnittlich. Die haben wahrscheinlich keine Chance gesehen, Andrews zu halten. Der ist mit Sicherheit nicht verkehrt. Aber ist der so toll, weiß ich jetzt auch nicht. Aber irgendein Center brauchen wir. Also ich hätte tatsächlich, man hätte tatsächlich meiner Meinung nach da richtig kräftig tief in die Tasche greifen können für Hudson oder für Lindsley. Das wäre so meine Meinung gewesen. Und das ist das, was, glaube ich, du den Dolphins ein bisschen vorwirfst, dass sie zu inaktiv sind, oder?
Insgesamt ja, aktuell. Also das ist halt, also ich meinte übrigens Austin Reiter.
Okay.
Der Center der Chiefs letzte Saison, der wird jetzt 30 oder ist 30, der ist noch frei. Aber ja, Andrews ist ja, aber frei ist, wie teuer wird Andrews jetzt? Ich hasse es. Ich lese die ganze Zeit Dolphins announce und dann announcen die einfach nur die Trades, die sie gemacht haben, weil jetzt das League ja offiziell begonnen hat. Passivität. Ja, ich finde es, also, es ist so ein bisschen ein Spiel mit dem Feuer. Weil es sind zwar noch super viele Wide Receiver draußen, aber wer bewegt sich zuerst? Und haben wir wirklich einen Hut im Ring? So, es wird immer, ja, wir sind da und hier und bei Watson sind wir auch drin und so weiter und so fort. So, aber was, es passiert bisher halt nicht. So, es ist so, ja, also ich bin immer einer, der lieber, weißt du, der auch 5 Minuten früher da ist. So, Das kann natürlich dazu führen, dass du ein bisschen zu viel bezahlst. So, das ist jetzt halt die Frage. Aktuell stand Mittwoch 21.34 Uhr, finde ich, dass wir bisher ein bisschen zu passiv waren. Wir haben klare Needs, die können noch erfüllt werden. Ja, ich kann noch komplett zufriedengestellt werden. Ich bin aber momentan nervlich nicht so belastbar, wenn die jetzt nichts machen. Ja, also ich gucke den ganzen Tag auf Twitter und es passiert nichts. Ja, das macht mich sauer und wütend. Ja, deswegen schauen wir mal.
Aber gut. Ja gut, also das eine ist, und das finde ich positiv, dass man jetzt halt eben nicht krampfhaft overpaid. Ich glaube, dass auf dem Wide Receiver Markt der Erste, der bereit ist, ein bisschen tiefer in die Tasche zu greifen, tatsächlich da die guten Verstärkungen an Land ziehen kann. Ob wir das sein müssen, ich habe ja zu unserem Wide Receiver Core auch eine etwas andere Meinung immer schon gehabt. Das ist auch, ne? Deswegen sage ich jetzt nicht zwingend, dass wir das tun müssen. Mir fehlt so ein bisschen die Verstärkung in der O-Line tatsächlich. Da hätte es meiner Meinung nach eine Menge Möglichkeiten gegeben. Es gibt immer noch ein paar Möglichkeiten. Aber da, in dem Bereich sind wir mir ein bisschen zu passiv. Ich bin aber ganz froh wiederum darüber, dass wir halt eben nicht die Big Splashy Moves machen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, was die Patriots machen, sage ich ganz klar, ja, die Patriots haben sich verbessert. Und zwar nicht zu knapp. Die waren letzte Saison richtig schlecht, aber sie sind besser geworden. Aber die entscheidende Position ist halt immer noch der Quarterback. Ich glaube, dass Cam Newton nicht zu alter Form reifen wird, sage ich, oder wieder zurückkehren wird. Aber dafür zahlen sie jetzt auch nicht viel. Sie versuchen das halt über einen guten Supporting-Cast jetzt zu regeln. Da haben sie richtig viel Geld für in die Hand genommen. Das kann natürlich in die Hose gehen. Auf dem Papier kämpfen sie jetzt plötzlich wieder mit um den Division-Sieg. Wohlgemerkt auf dem Papier.
Ja.
Aber was sie da gemacht haben, ist schon, es ist zumindest ein Sinn. Ich sehe einen Plan dahinter, den sehe ich aber auch bei uns. Vielleicht nicht denselben Plan, den Tobi sieht. Aber ich sehe auch bei uns, dass es bei uns darum geht, hey, nicht überzubezahlen, nicht unsere gute Ausgangsposition für einen splashy Deal halt eben weggeben, sondern gucken, was machbar ist. Und es zeigt, dass man relativ viel von seinem Kader hält. Mehr vielleicht sogar, als ich letztendlich davon halte.
Ja, also bei den Patriots ist es so, es erinnert mich an die Top-Defense und dann Run-Heavy-Tighted-Attack-Offense und Cam Newtons beste Anspielstation in seiner MVP-Saison war halt Greg Olsen, Tight End, und jetzt haben sie halt Hunter Henry und Jonnu Smith. Es kann funktionieren, es ist gar keine Garantie, aber der Plan dahinter, und der Plan hat schon mal funktioniert, zwar mit Tom Brady. Und steht und fällt mit Cam Newton. Und ob die Spieler, die Opt-out haben, also Patrick Chung und Hyde Dontautower, ob die wieder zu alter Stärke zurückfinden. So, ja, jetzt haben wir die Stunde hier fast voll. Eine Sache gibt's jetzt noch. Free Agent Wide Receiver Curtis Samuel has narrowed his choices down to the Washington Football Team, Jacksonville Jaguars, New York Jets and Miami Dolphins. Zumindest scheinen wir da unter den Top 4 zu sein. Vielleicht gibt es morgen und dann was Neues. Das wissen wir nicht. Ich guck noch mal. Nope. Die 49ers haben Alex Mack mit einem 5,5 Millionen Jahresvertrag ausgestattet. Center. Das war aber klar. Jetzt sind aber auch die Zahlen fest. Gut. Micho, hast du noch irgendwas, worüber du sprechen möchtest?
Ja, mir ist gerade etwas aufgefallen. Und zwar ein Free Agent, der doch für uns interessant sein könnte und der zwar nicht zur obersten Garde gehört. Ich wusste gar nicht, dass er war wohl zu den Eagles getradet, ist jetzt aber Free Agent geworden. Und zwar Marquise Goodwin. Die 49ers haben
Marquise Goodwin. Ja, ich hab's schon gesehen.
Ganz ehrlich, ein Spieler, der gezeigt hat, dass er das Potenzial hat, der aufgrund von Verletzungen da in dem Moment wirklich nicht wieder dazu gekommen ist. Ein Spieler mit ordentlich Speed, den man auch als Deep Threat einsetzen könnte. Das wäre zum Beispiel so eine Verpflichtung, die ich für sinnvoll halten könnte, die uns im Wide Receiver Core in der Tiefe oder in der Breite verstärken würde. Wäre meine Meinung. Nur mal so nebenbei, ja, der ist mir vorher tatsächlich nicht aufgefallen.
Ja, er ist auch jetzt erst gecuttet worden.
Ja.
Also er ist jetzt gerade erst Free Agent geworden.
Ja.
Ja, ich habe da wenig eine Meinung zu. Weil irgendwie Ja, nee. Also ja, es könnte so ein, zwei Jahre könnte es sein, aber schauen wir mal. Gut. Es gibt tatsächlich nichts Aktuelles. Ich refreshe nochmal, aber nein. Wunderbar, Micho. Dann würde ich sagen, Dankeschön.
Viel Spaß mit Tobi morgen und kriegt euch nicht zu sehr in die Haare.
Ja, das werdet ihr quasi jetzt gleich hören, weil es geht genau jetzt weiter mit Tobias. Moin moin und herzlich willkommen. Natürlich habt ihr das Intro jetzt nicht zweimal gehört, sondern wie ihr vor 20 Sekunden gehört habt, so ungefähr. Moin Tobi.
Wunderschönen guten Tag.
Ja, also wir sind jetzt einen Tag weiter, also ihr seid 20 Sekunden weiter, wir sind einen Tag weiter, weil wir können Zeit reisen. Das können wir uns inzwischen gönnen. Und ja, wie gestern, also wie vor 20 Sekunden schon, sind wir nebenbei natürlich auf Twitter. Das heißt, ab und zu wird man so denken, so, was hat der andere gerade gesagt? Aber wir haben ja jetzt im ersten Teil schon über ein paar Sachen gesprochen, Tobi. Ich habe dir den Großteil gerade schon gesagt. Und Micho hat auch schon gesagt, dass wir beide uns interessante Diskussionen geliefert haben in unserem Gruppenchat. Und das ist ja die Diskussion bei uns im Gruppenchat, das ist ja, ich glaube, wenn Leute das lesen, denken die, Alter, das dauert jetzt noch eine Stunde und dann sprechen die nie wieder ein Wort miteinander.
Das stimmt, das stimmt.
Ich glaube, wir alle sind dann so, oh, boah, jetzt halte ich die Fresse, sonst raste ich aus.
Ja, das stimmt.
Aber es ist immer wieder schön, verschiedene Ansichten zu haben. Ja, apropos verschiedene Ansichten. So, ich habe dir schon gesagt, wir haben quasi über fast alles gesprochen. Worüber wir gleich oder später noch genauer sprechen können, ist über Keith Carter, Robert Foster. Weil wir haben ja einen Wide Receiver gesigned. Oh mein Gott.
Und was für ein.
Ja, ich bin begeistert. Und Matt Skura, unser neuen Center. Wir haben uns Center gesigned und nicht den oder die irgendwo im Gespräch waren, weil wir hatten ja gestern, also vor 20 Sekunden, hatten wir halt schon die News mit Hudson drin. Das hatten wir schon drin. Das kam live in die Sendung sozusagen. Ja, aber über welchen Move würdest du denn jetzt, wenn du jetzt von den Moves, die wir gestern besprochen haben oder die wir vor 20 Sekunden besprochen haben, reden wollen oder noch deinen Senf dazugeben. Ich könnte dir dann noch kurz sagen, was wir, hoffentlich kriege ich das noch zusammen, was wir gesagt haben, aber
Hört sich bestimmt super an, wenn du jetzt 2 Minuten später was ganz anderes sagst, als du das gestern mit dem Video aufgenommen hast.
Es könnte passieren.
Nee, für mich zeichnet sich so langsam ein Bild ab. Also ich will gar nicht mal so die einzelnen Signings rausnehmen, aber alleine durch Malcolm Brown und Matt Skura sieht man, in welche Richtung es geht oder in welche Richtung es gehen kann oder in welche Richtung es gehen soll, zumindest auf in Teilen der Positionen.
Sprechen wir doch mal Malcolm Brown, da haben wir gestern nur ganz kurz drüber gesprochen, weil ich habe den Vertrag, ich weiß nicht, ob ich ihn vor der Nase hatte und nicht gesehen habe. In jedem Fall habe ich ihn im ersten Teil nicht genannt, den Vertrag. Das weiß ich noch. Die Base Salary ist 1,55 Millionen, Signing Bonus von 200.000, also 1,75 Millionen verdient der gute Mann. Also Low Budget, aber gut, vernünftig für einen Running Back, würde ich mal behaupten. Wir haben gesagt, okay, gerade für Short Yardage, beziehungsweise ist halt eher so ein brachialer Running Back, der halt einfach auch Leute mitnimmt.
Ja,
im genau. Zug sozusagen. Und für den Preis kann man das halt machen. So, das war, glaube ich, das war so der Tenor. Und ja.
Ja, er ist halt eine echte Red Zone-Waffe. Er ist das, was Jordan Howard bei uns letztes Jahr war, nur für 6 Millionen Dollar weniger. Ungefähr. Also, es geht so von der Richtung her, in die Jordan Howard-Ecke und er ist jetzt nicht der über Running Back. Also er ist nicht die neue Nummer 1, die sich vielleicht einige gewünscht haben, sondern er ist eine solide, valide Backup-Option hinter Myles Gaskin und kostet wenig, hat nur ein Jahr Vertrag. Wenn er es nicht bringt, ist er schneller wieder raus, als er gucken kann. Und von daher wenig Risiko, eine gewisse Chance, dass es sich dann auszahlt. Zeigt mir aber auch, und das zeigt mir auch das Signing von Matt Skura als Center, der hat auch einen Einjahresvertrag bekommen. Wie viel genau steht jetzt noch nicht fest, aber das zeigt mir, dass man da schon weiter denkt und vielleicht schon sogar sich auf Ende April vorbereitet und dann diese Positionen wie Running Back oder Center dann im Draft nochmal angehen möchte, weil über Landon Dickerson oder Humphrey von Oklahoma hatten wir ja schon mal, Creed Humphrey heißt er, hatten wir schon mal ein paar Worte verloren. Wer sich so ein bisschen mit den Rookies auskennt, weiß, dass es da so 3-4 Center gibt, die man da nennen müsste. Unter anderem dann auch als so dieses Überraschungsei und wie Kai aus der Kiste, Quinton Meinertz von Wisconsin. Wie war das nochmal? Du kennst dich doch da besser aus. Wie heißen die denn?
Ja, ich
weiß nicht. So ein ganz kleines College, Wisconsin, irgendwas, bla bla bla. Auf jeden Fall nicht die großen Wisconsin.
Leute. Also nicht die Badgers. Warum ich gerade so kurz abgelenkt bin, ich habe mir nur mal das Draftheft aufgemacht, weil da wirst du ja auch einen Creed Humphrey finden. Ja, solider Center im College gewesen, ne? Also.
Ja.
Ich zitiere mal, also der gute Alter haben wir gar nicht drinstehen, das könnte man fürs nächste Jahr vielleicht noch machen. Das weitere Jahr im College hat ihm aber nicht geschadet. Nach PFF war es seine beste Saison, 80,9 Grade. Creed Humphrey hat sich spielerisch noch etwas weiterentwickelt und könnte nicht nur die Center-Position, sondern auch auf Guard eingesetzt werden, wenn den Experten Glauben geschenkt werden darf. Das zum Thema Creed Humphrey wäre dann im Falle einer Verletzung einer der Spieler vom Interior, von der Interior-Line, wäre sicherlich dann als Backup Michael Dieter aktuell
unsere
Nummer. Ich war erst ein bisschen so enttäuscht, wie von der ganzen Free Agency aktuell der Dolphins, weil dazu kommen wir gleich noch wahrscheinlich, aber Matt Skura ist jetzt nicht die schlechteste Lösung. Er hatte ein Riesen-Snap-Problem, also er hat ja, das war, kam aber aus einer Mega-Verletzung, also da muss man einfach abwarten, wie er sich jetzt entwickelt, wenn wir den 2019er Skura bekommen, der wirklich vor der Saison 2020 als einer der Top-5-Center gehandelt wurde, wo man noch überlegt hat, bekommt er einen 5-Jahres-Vertrag für 50 Millionen, also etwas unter diesen Sphären, wo Linsley jetzt gelandet ist zum Beispiel, oder knapp unter denen, wo Hudson ist. Das waren so die Sphären, aber kurz darunter, wo Skura vor einem Jahr war. Und dann war halt diese 22er-Saison, die einfach nicht gut war, um es mal nett auszudrücken. Und jetzt muss man mal gucken, wie man mit ihm weitermachen kann. Es ist, wie du schon gesagt hast, gibt noch keine Informationen dazu, wie viele Millionchen er bekommt. Also ich gucke hier gerade, aber bekommt nur den Kenyon Drake 2 Jahre 11 Millionen Deal rein von den Raiders, die wissen auch nicht, was sie tun. Zumindest. Das ist aber das, was ich wusste. Also, dass die, ich mag Mike Mayock als Draft-Analysten, bester Mann. Wirklich geil. Aber, und das ist das, wenn man Mike Mayock länger verfolgt hat, diesen Ausflug muss ich gerade machen, weil ich habe gerade auch noch Donnerstag Talk gehört. Den übrigens, es ist der Sportjournalistenpreis, ja, also ihr habt zum ersten Teil, ist mir der Name nicht mehr eingefällt, für welchen Titel sie da nominiert waren. Der Sportjournalistenpreis im Bereich Audio. Ja, dafür herzlichen Glückwunsch. Auf jeden Fall ging es da auch um Mike Mayock. Und Mike Mayock hat in seinen Drafts immer ein, zwei Spieler gehabt, die niemand anderes an dieser Stelle gehabt hat. Und in dem Jahr, wo sie Cleveland Farrell an 4 gedraftet haben, war das, glaube ich, ne? Mhm. Ich wusste, dass sowas passiert. Ich wusste es. Ich hatte sogar in einem meiner Mock-Drafts genau Cleveland Farrell an 4 zu den Raiders. Weil Mike Mayock genau diesen Special-Pick, den er sonst einmal in der Runde hat oder zweimal, ja, den macht er jetzt selber, aber er pickt halt nicht 32 Mal und hat 30 gute Picks und 2 fragwürdige. Er hat nur einen Pick und der ist fragwürdig. So, ungünstig. Und das, was die, ja, müssen wir jetzt nicht weiter ausführen, wir sind ja kein Las Vegas Raiders Draft. Draft sage ich schon, Podcast. Mit mir geht's auch durch. Ich kriege jetzt die ganzen, jetzt ist Pro Day in Stanford, das heißt, ich kriege jetzt die ganzen Knees dazu rein. Oh, es ist wild, ja. So. Ja, so, Plan. Keithan Carter, lass uns kurz über Keithan Carter sprechen. Ja. Keithan Carter, haben wir einen 3-Jahres-Vertrag gegeben, wenn ich das richtig lese?
Ja,
haben wir. Keithan Carter bezahlen wir in diesen 3 Jahren ganze 7,8 Millionen und nächstes Jahr hat er 1 Million Dead Cap. Also er hat dieses Jahr 1,7 Millionen Cap Hit, nächstes Jahr wären es 3 und danach wären es nochmal 3. Im Grunde ein Jahresvertrag,
ja,
mit 2 Jahren Team-Option. Ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Also was, der kann halt nicht viel.
Special Teams kann der.
Okay.
Also das ist das. Das hat er bei den Bengals gespielt und das ist das, was er kann. Das ist das, wofür wir ihn geholt haben, weil wir ja auch auf der Abgangsseite zum Beispiel Kamu Grugier Hill oder so, der hat ja auch Special Teams gespielt und er soll wohl diese Rolle einnehmen, dass der nebenbei auch noch Fullback und Tight End spielen kann. Ist zwar schön, aber dafür haben wir ihn, glaube ich, nicht geholt, sondern der ist in erster Linie dazu da, um, da kann man jetzt vermuten, dass man Fedjedulem behält, weil der ja auch vom Bengals Special Team kam. Die kennen sich also, haben also auch zusammengespielt. Ob da vielleicht so eine Connection entstehen soll, die unser Special Teams nochmal verbessern kann. Aber das wird man sehen, inwieweit da die Planungen gehen. Aber das ist eine reine Special-Teams-Verpflichtung. Weil unsere
drei... Ich wollte gerade sagen.
Ja, unsere drei Titans sind set, also
ja,
wird da nicht viel spielen. Ich
meine, das ist ein Receiving-Set und schon ziemlich beeindruckend.
Ja.
Er hat 11 Targets, 7 Catches, 66 Yards, 1 Touchdown.
Ja.
In seinen 3 Jahren, die er gespielt hat, in seinen 4 Jahren in der NFL.
Genau.
Das ist schon.
Ja.
Es gibt schlechtere Spieler.
Ja, richtig.
Okay.
Nee, wie gesagt, nur Special Teams. Was anderes soll der, glaube ich, gar nicht machen.
Ich befürchte, er kann auch nicht viel anderes, ohne ihm zu nahe zu treten. Aber wenn ich sage, grundsätzlich, wenn wir hier sagen, boah, der kann doch nichts, dann ist das natürlich immer im Kontext der NFL zu sehen. Also, der kann halt nichts, heißt, der ist nicht gut genug auf anderen Positionen für die NFL. Ja, dass der jetzt, wenn ich gegen den spielen müsste, der wird mich halt töten. So, weil er halt ein krasser Sportler ist.
Das ist richtig.
Aber ansonsten, es ist bis sonst jetzt, ich hatte ja gehofft, dass jetzt so einen Tag später irgendwas passiert. Ich wurde enttäuscht.
Naja,
schon die ganze Free Agency jetzt enttäuscht würde.
Ja.
Ich hoffe, Mike Greer, du hörst das.
Chris
Greer, nicht Mike Greer.
Ja, du bist immer noch bei Mike Mayock.
Ja. Ich hoffe, Chris, du hörst das und bist erstmal ein bisschen, schämst dich ein bisschen. Übrigens, aus dem 2017 NFL-Draft haben die ersten 6 Draft-Picks, davon haben 5 ihr Team gewechselt.
Ja.
Außer Miles Garrett sind alle noch bei, sind jetzt alle bei einem anderen Team.
Ja, oder Free Agent. Aber Fournette war ja vorher auch schon woanders.
Richtig. Ja. Das ist das.
Was ich dann abschließend noch mal sagen wollte, man hat bis jetzt den Kader verschlankt. Man hat gezeigt, dass man nicht gewillt ist, zu viel Geld auszugeben. Das zeigt der Wechsel von Gotcha auf zu Butler und so weiter. Also wenn eins die Neuzugänge, die ja alle eher als Backups geholt wurden, geeignet sind, dann um ein bisschen Salary einzusparen und die Salary Cap nicht so sonderlich zu belasten. Was jetzt natürlich ein bisschen doof ist für aus Dolphins Sicht, sind dann solche Moves wie eben Ted Karras, der für 4 Millionen für ein Jahr zu New England geht, oder wie Kyle Verneuil, der den man erst großartig entlassen muss, man deadcap für den rumschleppt und der jetzt für einen Kurs wieder in Boston spielt, den wir auch locker hätten bezahlen können. Da stellt man sich dann die Frage, wieso hat er so ein Angebot von uns nicht gekriegt oder hat das gekriegt und wieso hat das nicht angenommen? Also da bin ich tatsächlich noch ein bisschen überfragt, aber ich sehe den Plan, der dahinter steckt, wenn wir noch einen der, ja, ich würde mal sagen einen der 4 großen Wide Receiver verpflichten, weil das sehe ich als Muss an und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wir das nicht tun. Klar, Albert Wilson kommt zurück, aber das ist auch kein reliable Target in dem Sinne, dass man sagen kann, der kann 16 Spieler am Stück spielen. Hat er schon länger nicht geschafft. Von daher ist er so eine Nummer 3, Nummer 4 wahrscheinlich.
Hä? All Pro, habe ich gelesen.
Ja, gelesen habe ich das auch. Ich weiß auch, wer es geschrieben hat. Nein, er hatte ja auch mal ein gutes Jahr, aber sind wir mal ehrlich, es ist ein guter Spieler, aber es ist nicht so das, was wir haben wollen. Und das kann man auch nicht alles mit Draftpicks lösen, die ganze Geschichte. Klar werden wir wahrscheinlich in der ersten Runde oder spätestens in der zweiten Runde des Drafts einen Wide Receiver nehmen, aber Alter, mir fehlt da noch einer.
Jetzt, Alter, wenn du jetzt schon sagst, spätestens in der zweiten Runde, da kriege ich hier Puls. Also, wir haben ja auch mit Dave Hyde gesprochen und es war doch das Einzige, was die Dolphins brauchen, Playmaker.
Ja.
Das Einzige, was die Dolphins bisher nicht geholt haben, Playmaker.
Richtig.
Das ist frustrierend.
Ja, wir brauchen echt einen mindestens noch. Ich habe mir schon überlegt, ob das vielleicht daran liegt, dass die zwei Positionen, die wir noch angehen müssen, das sind Edge Rush / Linebacker und Wide Receiver, dass da vielleicht einer dabei ist, der relativ viel verdient. Aber ne, ich weiß nicht, ob ihr die Zahlen durchgegangen seid, was man alles sparen kann, wenn man Grant entlässt, wenn man Hearns entlässt und so weiter.
Wir sind gar nichts durchgegangen an Zahlen, weil daran haben wir, die Expertise liegt ja bei dir, was Zahlen angeht.
Ja, ich
deswegen, ich lese die Zahlen immer vor.
Ja.
Und das, dann sagen wir, okay, ist günstig, ist teuer. Und dann war es das.
Ja.
Es muss auch reichen.
Ja, es reicht, also in der Theorie reicht das ja auch. Aber gehen wir mal kurz auf die Zahlen ein. Also Miami hat jetzt mit den Spielern unter Vertrag, die sie jetzt haben, bis auf Metzkura, weil man da nicht weiß, was der verdient. Ja, das kann man noch nicht sagen. Hat Miami noch 23,2 Millionen Cap Space. Von denen müssen sie aber 14 Millionen zurückbehalten für den Draft, für die Draft Class. Die ist also dieses Jahr relativ teuer. Ist ja auch klar, ne? Mit den hohen Picks, die Miami hat, ist das alles nicht so günstig. Das heißt, es ist ein bisschen Platz ist noch da, sagen wir so 7-8 Millionen für einen Spieler mit einem One-Year-Contract oder für einen Spieler, dem wir einen 2-Jahres-Vertrag geben, den wir nach hinten hin etwas ausbauen. Ich hatte das heute auf Twitter mal in irgendeinem Ami-Forum so erklärt. Wenn wir einen Wide Receiver kriegen, den dazu von den Vieren, die jetzt noch da sind, das heißt Will Fuller, T.Y. Hilton, Juju Smith-Schuster und Kenny Golladay, einer von den Vieren, sollte es ja dann vielleicht werden. Wenn man die dazu kriegt, einen 2-Jahres-Vertrag zu unterschreiben, quasi einen 1-Jahres-Vertrag mit Option auf ein 2. Das dann etwas besser bezahlt wird, dann wäre das sicherlich denkbar. Aber alleine das reicht ja nicht, ne? Das würde ja nicht alles sein. Da müsste man schon auf der Spielerseite her einige Leute entlassen. Wenn man jetzt sagt, man setzt tatsächlich auf Albert Wilson, alleine der Cut oder einen Trade von Jakeem Grant würde Miami schon knapp 3 Millionen bringen. Wenn man ihn in einem Post-June-Designation entlässt, würde das ganze Miami 4 Millionen bringen, alleine Jakeem Grant zu entlassen. Und ich gehe davon aus, dass das früher oder später passieren wird, weil er nicht gezeigt hat, dass er 5 Millionen wert ist. Und das sollte auch das Front Office sehen. Das heißt im Endeffekt aber auch, dass man da dann dieses Geld auch für einen anderen Spieler noch einsetzen könnte. Dass ich denke, ja, einer dieser Top-Wide-Receiver wird noch kommen. Und man ist mit mehreren im Gespräch. Und man zockt jetzt einfach und guckt dann, wer sich von denen als Erster bewegt oder als Letzter bewegt.
Ja, das ist so ein bisschen momentan so wirklich das Spiel.
Ich denke, dass das so ist. Also ich möchte unsere Hörer da draußen ermutigen, je nachdem, wann ihr das hört, vielleicht ist es bis dahin ja schon passiert und wenn nicht. Das Ding hier ist kein Sprint. Das Ding ist eher zäh und langatmig. Und alles das, so auch so wie Center, wie Running Back, alles das, was wir jetzt nicht adressieren, müssen wir zwangsläufig im Draft machen. Und wir haben die hohen Picks, jetzt müssen wir nur noch darauf vertrauen, dass die sich zu 50% auszahlen. Denn
ja, das ist so ein Risikospiel.
Ja, sind wir mal realistisch, wenn wir 50% unserer Draftpicks so gut treffen, dass sie uns wirklich auch verstärken, dann haben wir schon einen guten Job gemacht. Das in allen Runden. Und jetzt bauen wir die Mannschaft so auf, dass wir nicht mehr den Druck haben, im Draft an eine Position was machen zu müssen. Wir haben Matt Skura als Center. Wir müssen jetzt nicht an 35 unbedingt auf Krawall reachen und Creed Humphrey holen, zum Beispiel. Oder wir müssen jetzt nicht auf Gedeih und Verderb sind wir ausgeliefert, an 18 Najee Harris zu picken. Wir haben 3 gute Running Backs, das reicht dann auch erstmal zur Not. Und wir können immer noch innerhalb der Saison dann reagieren, wenn sich in den Rostern bei den anderen was tut. Heute zum Beispiel, ich nenne mal ein Beispiel von den Broncos, Philipp, was ist der? Philipp Lindsay? Lindsley? Den hatten sie
mit den Dolphins in Verbindung.
Genau, den hatten sie erst getendert, aber dann haben sie sich nochmal unterhalten. Haben sie den Tender wieder weggenommen und haben ihn jetzt doch einfach so gehen lassen. Also sowas kann dann immer mal passieren, dass dann auch in anderen Franchises oder in anderen Vereinen Spieler verfügbar sind spontan, wo wir dann halt durch unser Abwarten in der Lage sind, spontan darauf reagieren zu können, was vielleicht andere, die jetzt die Kohle schon verpulvern, dann nicht mehr können. Aber das ist halt so eine Sache, das kann man toll finden, kann man akzeptieren. Ich kann aber auch die Leute verstehen, die es kritisieren, weil einige Verträge, die jetzt so durch die Presse sehen, klar, das hätte Miami auch bezahlen können. Da muss man sich dann fragen, warum haben sie das nicht gewollt? Zum Beispiel Hassan Reddick, der hat, glaube ich, für ein Jahr 6 Millionen unterschrieben, wenn ich das richtig im Kopf habe. Hätte ich gerne gesehen, auch für 6 Millionen, frage ich mich dann natürlich auch, ist es dieses Jahr soweit, Rico? Haben wir es dieses Jahr soweit? Kriegst du dieses Jahr Jadeveon Clowney nach Miami? Ja,
ich habe es im ersten Teil nur mit einem Nebensatz erwähnt. Aber, ja, ich will es gar nicht mehr ausschließen. Aber es ist halt, ich habe gesagt, dass ich es gut finde, dass wir noch keinen Vertrag restructured haben. Ja? Das stellt uns für die Zukunft einigermaßen gut auf. Ich habe gerade mal geguckt. Nächstes Jahr sind wir, was aktuell ist, sind wir auf Platz 13, was den Salary Cap angeht, mit 70 Millionen. Da sind die Jets und die Colts und die Panthers aktuell mit 130 ungefähr ganz vorne mit dabei. Wir bei 70 mit ungefähr etwas mehr als der Hälfte davon. Also wir hätten die Kohle, um wirklich dann auch Spieler langfristig zu binden. Aber es ist, also ich bin... Ich hab's gesagt, es ist ein Spiel mit dem Feuer, was wir betreiben. Ja, wir brauchen Hilfe mehr als alles andere in dieser Offense. Und wir haben uns nicht verbessert in der Offense bis jetzt. Ja, der Draft kommt noch, aber das muss nicht unbedingt heißen, dass wir uns verbessern. So,
sehe ich in Abstufung etwas differenzierter, weil wir uns, ohne dass wir was tun, in der Offense schon verstärkt haben. Wenn ich Albert Wilson als Wide Receiver Nummer 3 oder 4 sehe, den wir einfach so dann wieder zurückbekommen. Und wenn der dann wieder dabei ist, dann marginal verbessert. Aber nicht so, wie wir es bräuchten. Da hast du sicherlich recht.
Ja, also keine Ahnung.
Ja, du bist so ein Anhänger der Theorie, du willst diesen splashy, sexy Wide Receiver haben, der die klare Nummer 1 ist. Und den.
Nein, es gibt keine klare Nummer 1.
Ich wollte es gerade sagen, den gibt's nicht.
Es gibt keine klaren. Eine klare Nummer 1 wäre Godwin gewesen oder Allen Robinson.
Ja, genau.
Als ich vorhin laufen war, habe ich überlegt, ob wir nicht einen Tag and Trade machen sollten. Also die Bears mit uns ein Tag and Trade für Allen Robinson. Ah. Ich wäre all in für das. Macht es, los. Gib dem Jungen einen Quarterback, einen guten Wide Receiver an die Seite. Ja, wir haben die Möglichkeit, Jamar Chase oder Devonta Smith oder Jalen Waddle zu draften, aber das ist ein Rookie. So, die können halt einschlagen, aber es können sich auch noch verdammt schwer tun. Ja. Ja? Die NFL ist nicht das College.
Nee, ich sitze hier auf dem T.Y. Hilton Hype-Train, dass wir so einen Veteran Wide Receiver kriegen, der eben den Jungs oder den jüngeren Spielern, so wie auch Dave Hyde das erklärt hat, ne, in dem Interview, der den Jüngeren zeigt, wie es geht, und der den Jüngeren, der die Jüngeren mit an die Hand nimmt und der da der Leader wird. Das kann Parker machen, aber ich glaube, wenn wir einen zweiten hätten, und da ist halt, wäre T.Y. Hilton optimal, und von dem hörst du ja auch wenig, dass der irgendwo Angebote hätte, oder bis auf eine Rückkehr zu den Colts hört man da nicht viel. Von daher fände ich sexy.
Was ich halt gesagt habe zum Thema Wide Receiver ist, dass wir halt eine klare Nummer 1 draften müssen.
Ja.
Ja. So, und dann hast du Parker, und dann wäre zum Beispiel Juju Smith-Schuster als Nummer 3. Dann könnte er wahrscheinlich auch an diese Production anschließen, die er hatte, als er mit Brown zusammengespielt hat. Er würde vielleicht nicht so viele Targets bekommen, aber würde viel klarere Targets bekommen. So, und dementsprechend, I don't know. Also es ist halt wirklich ja.
Ja, aber du also, daran siehst du ja auch, dass so eine übertriebene Hysterie, so wie sie in Teilen der amerikanischen Foren schon anklingt, eigentlich gar nicht angebracht ist, weil noch haben wir diese verschiedenen Möglichkeiten und die verschiedenen Optionen.
Ja, aber es ist doch ein scheiß Spiel mit dem Feuer.
Natürlich ist es das, aber
ja, also das wenn ist doch dumm.
Naja, es ist unternehmerisches also, Risiko und Chris Greer setzt seinen Job mit drauf.
Oder ich wollte gerade sagen, hat Chris Greer die Hose voll, weil er letztes Jahr Spieler geholt hat, die jetzt alle nicht mehr da sind, so ungefähr, zum Großteil, oder viele, davon einfach nicht mehr da sind, weil er zusammen mit Brian Flores aber viele Spieler geholt hat, auch viel zu teuer geholt hat vielleicht, die nichts gebracht haben. Ist es jetzt, weil wenn das der Fall ist, dass Chris Greer da jetzt sitzt und so, aber wenn der nächstes Jahr dann nicht mehr da ist, Bullshit. Also wenn das der Fall ist,
das
dann kannst du den Typen abmelden.
Das kann ich mir nicht vorstellen, weil dafür gibt's die One-Year-Contracts. Ne? Und gerade in diesem Jahr könntest du einem Wide Receiver einen lukrativen One-Year-Contract schmackhaft machen.
Ja, ich will ich nicht.
Ja, du willst gerne jemanden haben, den du über mehrere Jahre kontinuierlich
hast. Was ich vorgeschlagen habe, ist vielleicht einen etwas teureren Devante Parker 2-Jahres-Vertrag für Juju Smith-Schuster.
Okay, ja, ja. Klar, absolut nachvollziehbar.
Dann mit der Option, nach einem Jahr auch zu verlängern, um 4 Jahre.
Ja, natürlich, die Möglichkeit so, hast du ja immer.
Das wäre was, wo ich sagen würde, ja, deswegen, also das sollte man machen.
Ja.
So, und das, ich will gar nicht, dass die jetzt 10 Jahre unterschreiben. Es wär nicht schlecht, ja, gerade wenn es dann 8 Jahre Team-Options sind, aber
ja.
Es ist halt, also es ist echt träge und zäh und wenn ich halt sehe, also ich sehe keinen klaren Plan, ich weiß nicht, was das Front Office vorhat. Das ist ein gutes und schlechtes Zeichen. Zum einen weiß man es nicht, zum einen weiß man es nicht. So, das ist halt, zum einen weiß man halt nicht, was sie vorhaben, was positiv ist, weil dann wissen es vielleicht andere auch nicht. Zum anderen macht es aber auch den Eindruck, entweder weiß man nicht so wirklich, was man tun soll, das ist ja wieder negativ. Und ich meine, wenn ich zum Beispiel die Jets mit ihren Moves, okay, habe ich auch schon genug zu gesagt in dieser Folge, aber die haben noch genug Capspace, die haben 2 Moves gemacht, die ich sehr gut fand, die beide so 1-2 Millionchen drüber sind, aber es ist okay für ein Day-One-Signing, knapp drüber zu sein. Ja. Ich meine, da war ein anderes Team aus der AFC deutlich krasser unterwegs, aber auch da sehe ich einen klaren Plan und finde das, was sie machen, und das ist das Witzige, dass jeder Podcast, also PFF, Downside Talk und wo habe ich es irgendwo noch? Ja, also jedes andere Team wäre für genau das, was die Patriots gemacht haben, in der Luft zerpflückt worden. Weil für so viel Geld und du verlierst die Free Agency eigentlich. Also du stehst als Gewinner da, aber du hast dich nicht verbessert. Nur weil sie Patriots sind, sagt man, das wird schon funktionieren. Und ich sage ja auch, ich finde die Signings zum Teil zu teuer, aber ich finde das, was dahinter steht, das, was die wollen und das, was die sich vorstellen, der Plan ist erkennbar und ich muss sagen, er steht in Fan mit Cam Newton,
ja,
der mal MVP war und natürlich kann man sagen, das letzte Jahr war schlecht, aber auch im letzten Jahr hatte er 2, 3, 4 Spiele, die gut waren. Die wirklich gut waren.
Ja.
Und wenn er das jetzt nach seinen Verletzungen, die er hatte, und letzte Saison war ja irgendwie nicht viel dabei, wenn er jetzt sich wirklich komplett auskuriert hat und das beste Jahr hatte er damals, wo er MVP war, da war der beste Receiver Greg Olsen, Tight End. Und jetzt hat er halt wieder jetzt hat er Double Tight End Attack. Also, ich meine, gut, die Patriots haben natürlich jetzt, sie haben Kyle Van Noy mit einem genialen Deal zurück, haben einen Viertrunden-Pick oben drauf bekommen, weil der Compensatory-Pick, den bekommen sie ja. Patrick Chung hört auf, das ist natürlich so ein bisschen jetzt eine Downside. Aber das, was sie gemacht haben, hat Hand und Fuß. Die Spieler, die sie geholt haben, sind quasi perfekt für ihr Scheme. Ja, sie haben sie halt zum Teil einfach nur maximal überpaid. Judon zum Beispiel. Vielleicht waren wir an Judon auch dran und haben den Preis einfach hochgetrieben. Könnte sein.
Das kann auch sein.
Man weiß es nicht.
Naja.
Aber das, was dahinter steckt, kann bei den Patriots und kann bei vielen zum Erfolg führen. Und dementsprechend, ja, bin ich bei den Patriots sehr, sehr gespannt. Ich glaube, dass das super gut funktionieren kann. Nicht, weil sie Patriots sind, sondern weil die genau so ein System, Top 5 Defense, traue ich ihnen zu, mit den Steinen, die sie ja zurückbekommen haben. Run-heavy, double-tighted attack, Offense haben sie schon mal gespielt, damals mit Rob Gronkowski und Aaron Hernandez. Das hat auch sehr, sehr gut funktioniert. Jetzt sagen die Leute, ja, aber da war Cam Newton Quarterback. Ist richtig, da war Cam Newton Quarterback, aber, ach, da war Tom Brady Quarterback, Entschuldigung. Ist richtig, aber wenn du jetzt, um auf den Titan zu werfen, das kann auch Cam Newton. Und dementsprechend, ja,
ja,
ich mag nicht, was da passiert. Nee.
Vor allen Dingen erwarte ich jetzt in der Free Agency der Dolphins noch, dass man gerade, was Linebacker-Coverage angeht, reagiert. Weil da muss man drauf reagieren. Das haben gerade die Spiele in der AFC gezeigt, dass da Tight Ends unterwegs sind, vor allem mit denen Eric Rowe nicht klarkommt. Und da könnte man sich vielleicht, was die Linebacker angeht in der Coverage oder was die Safeties angeht, dementsprechend da ein bisschen ausrichten. Weil auch der Vertrag von Eric Rowe würde ja bei einer Entlassung 5 Millionen an frischem Geld bringen. Und das ist ja schon nicht wenig.
Ist richtig.
Da könnte man jetzt schon was mitmachen.
Malcolm Brown said he believes he's joining a championship-caliber team.
Natürlich.
Okay. Also.
Ja, und der hat schon mal im Super Bowl gestanden.
Ja, der muss es wissen.
Der muss es. Wenn nicht er, wer dann?
Jetzt kann nichts mehr schiefgehen.
Ja.
Ja, er hat gesagt, dass wir ein Championship-Kaliber-Team sind. Das ist genauso wie dieses. Ja, ich war mit Tua Tagovailoa essen und wir haben gesagt, jetzt ist alles gut, jetzt wird er gut.
Ja.
Nur weil unser Headcoach mit dem Essen geht und sie sich gut verstehen.
Ja,
also ich will.
Ihr habt es als Erste hier gehört, ne? Wir als Erste. Championship-Kaliber.
Ja.
Natürlich.
Ja, aber ich schwöre es. Ich schwöre es bei Gott. Alter, wenn Chris Greer es nicht schafft, jetzt zu verhindern, dass die Jets 2 von diesen Wide Receiver bekommen.
Ja, wie will er das?
Wenn das nicht schafft, dann kann er nach Hause gehen.
Wie will er das verhindern? Müsste alle 4 sein.
Dann muss er mehr bieten. Kenny Golladay ist so gut wie bei den Giants oder bei den Bengals. Der ist raus. So, T.Y. Hilton geht vielleicht zurück zu den Colts. Ja,
ja, vielleicht aber geht er auch zurück nach Miami. Das ist so die Frage.
Ja, aber so, dann hast du noch Juju.
Der vielleicht zurück zu den Steelers geht.
Ja, der soll halt. Wir brauchen halt einen von denen. Und wenn wir keinen kriegen und die Jets 2. Sorry, also dann ist was ist denn jetzt hier passiert? Nee. Das kann er nicht mehr machen. Das, dann sage ich, Alter, was ist mit dir nicht richtig?
Naja, dann, der Plan oder die Needs beinhalten halt, dass wir noch mindestens einen Wide Receiver holen und eine irgendwas, Linebacker, Edge Rusher, da vor dem Draft noch dem Kader zuführen.
Wir brauchen ja noch einen Edge Defender.
Ja, genau. Wir brauchen auch noch einen Wide Receiver.
Es ist doch alles Murks, ist das doch bis jetzt. Chris Greer.
Es fehlt noch so das Aha-Erlebnis und das so, das ist jetzt die Verstärkung, das sind jetzt die Waffen für Tua, mit denen wir arbeiten können. Klar können wir die auch alle im Draft holen, aber dann wird die Hälfte davon wieder scheitern. Und zwar krachend. Und naja, das wäre halt zu wenig. Und die Möglichkeiten sind da, um das mit dem Cap Space hinzukriegen dieses Jahr und auch für die nächsten Jahre. Und daran müssen sie sich messen lassen. Daran wird auch ihr Job gemessen. Bis jetzt finde ich die Signings gut, solide, okay. Aber wie gesagt, es fehlt noch so dieses da geht's hin.
Oh. Ich sehe gerade, Charles Harris ist Free Agent.
Charles Harris.
Oh, das hätte.
Ja, natürlich.
Das hätte ich Micho sagen sollen.
Ja, natürlich hättest du.
Ach, gibt's doch gar nicht. Komm, wir holen Charles Harris.
Natürlich, für.
Deion Jordan ist auch Free Agent, komm.
Ja, herrlich, dann mal immer ran, du.
Oh. Ja, das ist eine. Jetzt bin ich glücklich. Also, wenn wir die beiden zahlen, da kann ja nichts mehr schieben.
Jetzt bist du zufrieden, ne?
Ja.
Ja wunderbar. Ja,
aber also, wen? Ganz im Ernst.
Wen
soll. Gib mir Jadeveon Clowney. Gib ihn mir.
Ja.
Sign ihn für 5 Jahre, 45 Millionen. Gib ihn mir. Scheißegal. Los, rein damit.
Ja, es ist so, es sind nicht mehr viele dieses Kalibers da. Ne? Also, gerade was so Edge angeht, da ist nicht mehr so viel.
Sporttrack sagt 6,5 Millionen Market Value.
Für
gib ihn mir. Komm.
Clowney.
Ja,
gerade
3-Jahres-Vertrag. Bums, ab dafür.
Ja, Quatsch. One year, prove it, 5 Millionen und gib ihm. Ach,
nix, one year.
Ja, der soll erst mal zeigen, dass er es drauf hat.
Nein, 3 Jahre, komm.
Ja, du willst denn 5 Jahre 70 oder was wolltest du dem geben letztes Jahr?
Ich glaube.
Irgendwie sowas, ja.
Ja, ich stehe dazu, dass er es auch wert gewesen wäre.
Ja, und wenn er in Miami so spielt wie Ogba, dann ist er das auch wert. Also ich könnte mit Clowney dieses Jahr sogar leben, aber ne, ich fänd's lustig, ehrlich gesagt.
Hol mir Jadeveon Clowney, los, Chris.
Ja.
Chris Grier, los.
Ich setz mich gleich.
Tu was für dein Geld.
Ich setz mich gleich ans Telefon. Ich habe eine Standleitung.
Junkers. Was? Also
ja, ich wollte David Andrews, aber ich habe ja heute Nachmittag mich hingelegt und geschlafen. Von daher, vielleicht hat er mich ja angerufen.
Daran ist es gescheitert.
Dann mussten sie ja Matt Skura nehmen. Ja. Den habe ich noch nicht in der Kurzwahlliste.
Tobi, du enttäuscht mich.
Ja, wir sind ja auch alle, also allesamt so nacheinander völlig völlig dran vorbeigerauscht. Also Treffer haben wir, glaube ich, gar keinen dieses Jahr, oder?
Warte mal, ich habe den Zettel hier liegen.
Also ich habe gar keinen. David Andrews war so meine letzte Patrone.
Raquel McMillan könnte noch passieren.
Ja, stimmt. Der ist, ne? Aber sonst?
Keanu Neal, hat der irgendwo unterschrieben?
Ich meine, der hätte irgendwo. Hat der.
Und Pochic von den Seahawks?
Nein, aber. Hat der schon? Nee, aber ich glaube nicht, dass wir da noch was tun.
Nee, aber ich mach mal eben hier meine Liste auf. In Notion. Wo habe ich die Folge denn? 18 Spiele für Miami. Da gucke ich mal hier eben, welche. Ich hatte ja noch so ein paar. Ich will nur mal gucken.
Ein paar Sleeper.
Ja, yeah, ich hatte hier zu jedem auch Zahlen aufgeschrieben. Das macht das Ganze ja noch spannend. Matt Skura hatte ich auf der Liste.
Ja, sehr gut. Siehst du, wir wussten es doch.
8 Millionen, 2 Jahre. Matt Skura hatte ich auf der Liste. Ja, so.
Sehr schön.
Gut, Taylor Moten wurde
getaggt, glaube ich. Ne?
Trey Hendrickson habe ich tatsächlich genau die Hälfte von dem gegeben, was er jetzt verdient.
Ja, sehr schön.
32 Millionen, 4 Jahre. Aber ich hätte ihm das ganze Geld garantiert. Das ist ja der Unterschied gewesen. Ja. Johnson habe ich 2 Millionen zu günstig pro Jahr. Gut, Corey Davis muss man nicht drüber reden. Curtis Samuel muss man auch nicht drüber reden. Ja, aber also Matt Skura habe ich zumindest auf meiner Liste gehabt. Also, here we go.
Ja, wir wussten es doch alle.
Ich habe ihn nur nicht genannt, weil ich hatte mich für Taylor Moten entschieden, glaube ich. Ja. Immerhin, also immerhin kann ich sagen, ich wusste nämlich nicht mehr, ich hatte die Liste jetzt hier unter meinem Beistelltisch, sage ich schon. Ich habe so einen Sekretär auf meinem Schreibtisch, so ein Organizer, auf meinem Schreibtisch, damit ich das ganze Gesocks da reinsortieren kann. Es ist unglaublich, es passiert nichts bei den Dolphins.
Rappaport.
Will Fuller.
Ja, genau, ich wollte es gerade sagen, du hast gerade gesehen. Das ist einer der vier und da ist der One-Year-Deal. Hammer.
Ne, ich bin enttäuscht. Ich will jetzt noch mehr.
Jetzt willst du noch einen, ne? Aber. Das ist das.
Ich fühle gerade Erlösung.
Ja,
so viel.
Ich höre gerade durch die gesamte Dolphins-Welt den Stein fallen. Das ist genau das, was wir brauchen. Gut, Will Fuller, ein bisschen injury prone, das muss man sagen, aber
damit kennen wir uns aus.
Ja, aber vom Speed her, von der Qualität her und von der Deep Threat, die er darstellt, ein absolut genialer Spieler. Und dieser One-Year-Deal, wir haben ja vor 5 Minuten drüber gesprochen. Ne? Es geht nicht viel besser. Wenn sie jetzt noch T.Y. Hilton dazu holen, dann bin ich begeistert.
Ja, das wäre natürlich.
Ne?
Wie war noch der Nippel bei TV Total? Das ist der Hammer schlechthin.
Ja.
Ja.
Nee, also das ist so die Kirsche, die wir gebraucht haben, die es so brauchte, weil das ist dieser Wide Receiver mit dem Potenzial, sagen wir mal 800 bis 1000 Yards im Jahr zu bringen. Die kann Parker auch bringen. Dann haben wir einen Wide Receiver Core, was eben für, weiß ich nicht, 3000 Yards stehen kann. Das können die erreichen. Und finde ich sehr gut und muss ich sagen, bin ich sehr, sehr begeistert. Muss ich wirklich sagen.
Ich will gerade nicht ins Mikrofon schreien. Ich bin gerade ein sehr, sehr glücklicher Mensch geworden.
Ja, aber.
Das habe ich gebraucht. Das war, also musste ich erst hier schimpfen, damit Chris Greer aktiv wird?
Ja, wie gesagt, wir hatten ja angerufen.
Ne? Ach so, hast du gerade gesagt?
Ja, genau. Nebenbei so. Ich habe das Handy hier liegen. So, ne? Du, so, Chris, mach mal. Grade, wir nehmen gerade auf, mach mal.
Ich mache hier gerade mal die Zahlen auf. Ich habe ja PFF. Letztes Jahr Offensive, ich will hier Receiving Grades.
Ja.
Letztes Jahr hatte er ein insgesamt Offensive Grade von 86,2, 85er Receiving Grade, hat insgesamt 53 seiner 76 Bälle gefangen für 879 Yards und 8 Touchdowns. Insgesamt sieht man eine positive Entwicklung in der Karriere von Will Fuller. Er wird jetzt 27 Jahre alt am 16. April. Also ist aber ist halt nur ein Jahresvertrag, okay.
Ja.
I take it.
Eben.
So, jetzt ist endlich. diese Erleichterung.
Ja, der spielt allerdings das erste Spiel nicht.
Ja, ist mir egal.
Der spielt nur 16 Spiele, aber ist auch völlig egal. Das reicht. Was natürlich, was da natürlich eine Rolle spielt oder was da mit jetzt rüberkommt, ist, dass es wieder ein Spieler von den Texans ist. Und dann geht.
Du hast gerade den Tweet von Adam Beasley.
Ja, genau. Es war mir vorher schon klar, dass wenn der kommt, dass dann das ganze Gelaber wieder losgeht. Ne, also die Frage ist, wie viel kriegt er, ne? Und aber du hast ja schon deutlich gemacht, Overpain ist dir nicht so wichtig.
Inwiefern?
Ja, dass du gerne auch mal mehr. Weil ich gehe schon davon aus, dass der für das eine Jahr also zweistellig wird er wahrscheinlich haben wollen, aber
glaube ich nicht mal mehr.
Na, wir müssen gucken. Also, wenn er natürlich nur 6 oder 7 Millionen nimmt, dann kriegst du da auch noch einen zweiten rein. Das wäre natürlich perfekt. Aber ich bin, ja, ne, es ist
also ich glaube, dadurch, dass es ein One-Year-Deal ist, wird es nicht mehr als 10 Millionen sein. Ich würde sogar sagen 7,5.
Ja, ne, kann gut sein.
Einfach, weil es nur ein One-Year-Deal ist. Und ja, also ich guck gerade, also verzeiht uns, dass wir zwischendurch hier so ein bisschen wild sind. Ja. Aber wenn sowas reinkommt, müssen wir natürlich erstmal alle Seiten auschecken.
Ja.
Weil der Market Value liegt bei 16,9 Milliarden. Also der Market Value ist halt überhaupt nicht aktuell diese Saison.
Ja.
Okay, 8,5. Ich würde ihn auch für 12 wahrscheinlich, aber
also
schauen wir einfach mal.
Rappaport sagt, es ist ein One-Year-Deal, mehr als 10 Millionen und significant upside. Also ordentlich, wie sagt man, Incentives?
Boni. Jetzt bräuchten wir Micho hier.
Ja,
ja,
die Incentives wieder.
Die Incentives deutet.
Ja, aber
Hä, aber wo siehst du das,
dass
Ian Rappaport das sagt?
Warte, das hat gerade
Hier.
Ja, das hat gerade irgendwer
More than 10 million with significant upside.
Ja, aber gut, ne? Wenn er dann 10 plus, dann soll er sich das Plus auch erstmal verdienen. Es war klar. Also,
aber das ist sein Verständnis. Ian Rappaport hat halt auch keine Ahnung.
Ja, nee, natürlich nicht. Adrian Franke lobt übrigens die Dolphins dafür. Das ist genau der
Receiver-Typ,
den wir gebraucht haben. Er hat recht. Das ist genau der Typ Wide Receiver, der gefehlt hat und den wir jetzt haben. Und ja.
Ich bin gespannt, wie sehr man uns anhört, dass wir eine Art Befreiung
geben. Ja, das ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall wahr. Also es ist eine Erleichterung, dass wir nicht leer ausgehen und dass wir tatsächlich von eben den genannten Vieren einen von denen kriegen, der auch wirklich komplett voll in die Needs reinspielt. Also mir zum Beispiel wäre Golladay, das habe ich ja in den letzten Tagen immer schon gesagt, der ist mir ein bisschen, was so die Zahlen, was so die Separation-Kreation und die Contested Catches angeht, wäre mir Devante Parker ein bisschen zu ähnlich gewesen. Also zwei von dieser Art hätte ich jetzt nicht so toll gefunden und Will Fuller ist halt eine ganz andere Nummer und ist auch eine ganz andere Geschichte und dass der ein riesen Footballer ist und dass der ein riesen Wide Receiver ist, ich denke, da müssen wir nicht drüber reden.
Ja, so und jetzt ganz im Ernst, jetzt bin ich etwas positiver, ist es nicht mehr so schlecht, was Chris gemacht hat. Aber tatsächlich haben wir ihn gar nicht so schlecht gemacht, glaube ich, hoffe ich. Das ist jetzt sehe ich wahrscheinlich komplett aber es ist ja, also weil ich hier gerade von Field Yates den Tweet lese, ja. Es muss sich halt vorstellen, dass wir nächstes Jahr Mike Gesicki, Will Fuller, Devonta Parker und Jamar Chase, Devonta Smith und dazu vielleicht noch Elijah Moore als Top 5 Wide Receiver haben. Vielleicht Albert Wilson noch dazu.
Genau.
T.Y. Hilton. Ja, dann würde ich sagen, ganz im Ernst, dann haben wir uns schon einen Wide Receiver-Korb von 25 auf einen Wide Receiver-Korb möglicherweise Top 10.
Ja. Schönen Gruß übrigens auch an Micho, der nicht persönlich bei der Aufnahme dabei sein kann, sondern bei uns in den hauseigenen Chat geschrieben hat. Dem ist auch aufgefallen, dass wir einen neuen Wide Receiver haben.
Grüße gehen raus.
Ja, genau, an die 20 Sekunden Fraktion. So, jetzt kann ich aber auch beruhigt zum ersten Mal seit 3,5 Tagen wieder vernünftig schlafen gehen.
Ja.
Hasse Free doch. Agency. Oh Mann.
Nee, ich hasse es nur, wenn es so lange dauert.
Ja, ja, ja.
Schauen wir einfach mal, was passiert. Und so, jetzt ist halt die Frage, was brauchen wir jetzt noch? Jetzt brauchen wir noch Jadeveon Clowney.
Ja.
So, und dann?
Den Rest machen wir im Draft.
Okay. Na, du, ja, eine Frage, genau, eine Frage, die habe ich mich ja auch gestellt. Weil ich, laufe aktuell ab und zu. Und
ja, kommt jetzt die
Podcast.
Ja, ach so, der Podcast. Es kommt nicht die Highschool-Musical-Frage.
Nein. Wow. Ja, ich habe an dem einen Tag tatsächlich High School Musical Remixes zum Laufen gehört. Und ich bin ein High School Musical Fan, ja, also ich kann die Lieder mitsingen, weil ich damals mit meiner großen Liebe zusammen gewesen war, damals, ja. Und das war so die Zeit von High School Musical. Und das haben wir sehr, sehr oft gehört. Und dann gab es auch noch SingStar High School Musical. Und dementsprechend finde ich die Remix aber tatsächlich gelungen. Aber genug davon. Die Leute denken auch, Alter, was ist mit dem nicht richtig? Das ist abgehakt. Jetzt ist die Frage. Wir haben jetzt ja eine Position wie zum Beispiel Safety. Ja. Ja. Oder auch ja, gut, Running Back ist jetzt, ja, Guard nicht mehr. Die haben sehr, sehr gut gecasht. Aber jetzt zum Beispiel Safety oder halt Positionen, die in der Free Agency nicht so teuer sind. Und Safety ist ja das Paradebeispiel.
Ja.
Solche Positionen sollte man die nicht immer in der Free Agency angehen und nie im Draft, weil dieser Value von einem Johnson für 11 Millionen, bekommst du den im Draft? Für weniger, also gut, du bezahlst keinem 11 Millionen im Durchschnitt im Draft, weil du keine, also.
Ja.
Nee. Aber du weißt, worauf ich hinaus will.
Ja, ja.
Und wäre es dann nicht besser, nur, ich sag mal, Spieler, also Edge Defender zum Beispiel, der hat sich abgekühlt dieses Jahr, der Markt für Edge Defender? Hm. Weil ich meine, wir waren ja schon bei 20 Millionen.
Ja, ja, sicher.
Ja. Und der hat sich ja dieses Jahr ein bisschen abgekühlt. Solche Spieler nicht eher zu holen, weil du damit viel, viel mehr im Verhältnis sparen kannst an Salary, wenn die den Durchbruch schaffen. In den ersten Jahren. Und dann muss man gucken, was passiert. Was hältst du von diesem Ansatz? Also ich meine, Micho hat gesagt, wie er dann so ist. Es gibt keinen klaren Weg. Ja, so ein bisschen davon. Ist ja vollkommen richtig. Ja?
Ja.
Aber also, was hältst du von diesem Ansatz zu sagen, okay, ich drafte gewisse Positionen gar nicht, weil ich sie nur in der Free Agency angehe, weil der Markt diese Position meiner Meinung nach unterbezahlt.
Würde ich nicht pauschal so sehen. Ich könnte das nur am Beispiel der Dolphins deutlich machen, weil es da so ist, dass wir einen Brandon Jones haben. Da fände ich einen zweiten Rookie also jetzt als geplanten Starter nicht ganz so gut. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir mit Rowe und McKay nicht weitermachen. Deswegen würde ich eine Doppelstrategie fahren. Also ein Veteran aus der Free Agency und einen Rookie, der sich dahinter entwickeln kann. Du gibst einem Brandon Jones das zweite Jahr als Improvement, nimmst als vierten Kevon Frazier dazu, den mit einem Minimumvertrag, den wir letztes Jahr auch hatten, und dann fährst du beides, weil dir beide Seiten sowohl sportlich als auch finanziell was geben. Die Free Agency bringt dir sportlich was, ist aber finanziell teurer. Du kannst einen Value bei Safeties auch in Runde 3 noch locker kriegen. Aber nur mit Drittrunden-Safeties anzutreten, ist in der Liga momentan wahrscheinlich fast schon ein Todesurteil und kannst du einfach nicht machen. Das heißt, wenn du da so eine ausgewogene Mischung hast, finde ich besser, weil du brauchst gerade da ein Stück weit an Erfahrung. Klar, unsere Cornerbacks sind perfekt, die sind alle super, aber ich bin mit den Safeties nun nicht so zufrieden. Also da würde ich gern, ich würde da gerne in dieser Offseason noch was sehen, aber das hat auch noch ein bisschen Zeit.
Ja, schauen wir mal.
Ja.
Gerade bei den Safeties. Aber gut.
Wir sind ja jetzt glücklich und selig und haben's ja jetzt.
Richtig. Und die NFL hat gerade den neuen Media Distribution Deal eingetütet.
Ja, da sind aber, glaube ich, noch keine Zahlen raus, ne? Das machen wir.
Nö.
Das machen wir dann. Ich denke, das demnächst.
Ja. Ja. Wunderbar. So, dann hast du jetzt auch nichts mehr, würde ich behaupten.
Nur gute Laune, sonst nix.
So, ich nämlich auch, und das ist ein perfekter Moment, um diese Folge
damit wir sie beenden können, sage ich jetzt, wir haben Donnerstag 21.10 Uhr. Alles, was jetzt Donnerstagnacht noch kommt, haben wir dann nicht mehr mitbekommen. Müssen wir dann später machen.
Oh, Amazon Prime hat die Thursday Night Games.
Oh, gut, dass ich Amazon Prime habe. Ja.
Ja. Und die Lions haben Chase Daniels entlassen.
Okay, ja. Gut.
Gut. Jetzt aber auch keine News mehr. Jetzt gehe ich auch von Twitter weg, sonst wäre ich
ja
verrückt.
Ja.
So. Also, es hat mir wieder super viel Spaß gemacht. Es war meine Ehre, das Ganze mit dir und auch gestern mit Micho zu bestreiten. Es ist jetzt bei uns natürlich deutlich sanfter abgelaufen als die Stunden und Tage vorher. Aber gut, es liegt jetzt auch daran, weil Fuller gesigned hat.
Ja. Wir waren gerade dabei, uns warm zu laufen. Das können die uns doch nicht antun.
Ja, und ihr kennt das Spielchen. Ihr könnt uns jetzt auch auf Patreon supporten. Danke nochmal raus an alle, die es bis jetzt getan haben. Den Link findet ihr in den Shownotes, den posten wir überall immer mal wieder. Also wenn ihr da Lust habt und sagt, hey, für 1-2 Mark, hier habe ich übrig im Monat. Cool, finden wir cool. Danke dafür. Ansonsten natürlich, Support ist kein Mord, das heißt, auf YouTube mal einen Daumen hoch geben oder vielleicht eine positive Bewertung auf Apple Podcast. Ja, das würde uns auch sehr, sehr freuen und hilft uns auch alleine schon super, super weiter. Und dann, ja, harre der Dinge, die da kommen. Wir kommen langsam in die Draft-Season. Oh yes, baby, I love it. Und damit bleibt mir jetzt auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up.